Hallo, moin moin und herzlich willkommen zurück hier bei den Zinnebrüdern.
Hallo Freunde, heute geht es mal nicht um Filme, sondern wir wenden uns ganz verrückt dem seriellen Erzählen zu.
Ja, das haben sich viele von euch ja auch bereits gewünscht. Bei uns zu Gast ist wieder Thomas Konrad, der ja in der letzten Folge schon einen fantastischen Einstieg geglückt ist. Er hat viele Serien mitgebracht. Wir haben jeweils Serien mitgebracht und wir widmen uns unter anderem den britischen Fußball. Da ist Thomas zum Beispiel Experte. Er hat selber auf der Insel gespielt und wir besprechen die Netflix-Serie Sunderland Till I Die. Wir besprechen vier Blocks, die Mafia-Serie in Berlin-Neukölln. Nils, über was sprechen wir noch?
Es wird verrückt, denn wir reden über das Schwergewicht The Handmaid's Tale und über den Comedy-Kracher The Marvelous Mrs. Maisel.
Diese Serien und noch viele mehr, die erwarten euch in dieser Folge und jetzt viel Spaß damit. Thomas, schön, dass es wieder geklappt hat. Herzlich willkommen.
Hi, vielen Dank nochmal für die Einladung.
Nils, heute geht es um Serien. Was sind deine Gedanken dazu? Wir sind ja eigentlich die Cinebrüder.
Ja, du meinst, ob ich mich jetzt verraten fühle, also oder ob ich das Gefühl habe, unsere Ideale zu verraten. Und da kann ich nur sagen, nein, denn wir leben ja im Golden Age of Television. Und dementsprechend habe ich gegoogelt. Und dementsprechend müssen wir uns auch mal dem Serienjargon quasi so ein bisschen annähern. Und ja, deswegen bin ich guter Dinge.
Ja, ich freue mich eigentlich auch, weil ehrlich gesagt so nach zwei Monaten jetzt einfach immer nur über Streaming-Filme zu quatschen, ist auch irgendwie langweilig. Und deswegen, das haben sich auch viele Fans gewünscht, dass wir mal eine Sendung über Serien machen. Und wir sind ja auch bekannt als sehr fannah. Und ja, ich denke, wir haben uns auch den perfekten Gast für so ein Serien-Special eingeladen. Das hat Thomas ja schon in der letzten Folge am Anfang unter Beweis gestellt. und ja, wir gehen einfach genauso wie beim letzten Mal oder wie bei immer auch einfach jetzt mal die Reihe rum. Jeder von uns hat drei Serien ausgesucht. Wir haben es geschafft, in alle Serien mal entweder komplett zu gucken oder mal reinzuschauen. Und ich würde sagen, wir fangen an. Und die erste Serie stellt uns Thomas Konrad vor und das ist Manhunt Unibomber. Thomas, bitte.
Yes, ja, also nachdem ich beim letzten Mal schon so getönt habe, dass Serien eher so mein Steckenpferd sind, im Gegensatz zu Filme, ja, bin ich natürlich jetzt ein bisschen unter Druck. Ja, also wie du schon gesagt hast, Manhunt Unibomber gibt's auf Netflix, sind 8 Folgen, also geht relativ schnell. Ich weiß auch gar nicht, wie ich damals drauf gestoßen bin, aber ja, also wirklich für mich einer der besten Serien sogar auf Netflix. Es geht eigentlich um die FBI-Jagd gegen den Unabomber. Es beruht ja auf einer wahren Geschichte. Und es geht darum, dass ein Profiler, nachdem, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre der Unabomber unentdeckt in der Welt rumgelaufen ist und durch Postsendungen irgendwelche Häuser hochgejagt hat oder irgendwelche Büros, versucht sich der Profiler und nach und nach deckt er so die Identität des Täters auf. Also wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht. Sehr, sehr fesselnd. Wenn man auf dieses Genre von Serie steht, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Tipp. Ihr habt den ja auch gesehen, jetzt zwei, ne?
Genau. Ich habe hab die tatsächlich dann auch komplett geguckt. Die kannte ich vorher nicht. Und du hattest ja dann geschrieben, das sind meine drei Serien. Und das kann ich jetzt schon sagen, das war die Serie, die ich komplett geguckt habe. Und du sagst schon 8 Folgen, relativ schnell habe ich in 2 Tagen dann durchgeguckt, weil es mich doch echt gefesselt hat. Ja. Ich mag das total gerne, Thriller-Serien. Thriller ist auch so im Filmbereich so eins meiner Lieblingsgenre. Und es wird sich nächstes gleich wieder darüber lustig machen, aber ich fand es halt besonders cool, dass man dass dieser Profiler ja eigentlich ein Sprachwissenschaftler ist und anhand von Linguistik, von Sprachwissenschaft, dann dem Unibomber auf die Schliche gekommen ist. Und als jemand, der zumindest ein bisschen Sprachwissenschaft studiert hat, begeistert mich das.
Ich weiß gar nicht, was du damit jetzt meinst. Also ich habe mich noch nie darüber lustig gemacht, dass du dich für Linguistik interessierst oder dass du das studiert hast, also.
Hä, ich weiß doch, als wir mal über Arrival gesprochen haben und ich den Film voll abgefeiert habe, weil es dann nämlich auch um Linguistik geht, da hast du voll, da hast du mich voll darüber, also da hast du dich darüber lustig gemacht.
Ja, ich bin da nur ein bisschen skeptisch, wenn Leute etwas studieren und dann sagen, ich bin das und das. Das ist so, wie wenn die Leute, die Medizin studieren, von sich behaupten, sie sind Mediziner. So, da habe ich immer einen gewissen, da wetter ich nur gegen. Ich sonst hast du mich ja auch schon mal angesteckt mit deiner Begeisterung für Linguistik. Und das gebe ich jetzt mal zu, das habe ich dir noch nie gesagt, aber ich finde diese Anekdoten auch meist sehr interessant und wiederhole sie auch.
Okay, vielen
also,
Dank.
Also mein Papa war mordsbegeistert, warum im Englischen die Tiere und die Gerichte dann verschiedene Ausdrücke haben, weißt du, das mit Cow und Beef.
Ja, oder Pork und Swine.
Ja, genau, das erzähle ich immer noch.
Okay. Aber was sind denn deine Gedanken zu Manhunt?
Ich muss mal vorweg schicken, dass ich nicht so der True Crime Typ an sich bin und auch, ich finde diese, es ist ja schon so Anthology-mäßig aufgezogen, ist ja auch, ist jetzt, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich sage jetzt einfach mal, es ist ein gewisser Trend auch. Gab es ja jetzt auch mit True Detective? Heißt es so?
Ja.
Ja, genau. Mit sowas und gab es jetzt ein paar mehr. Ist eigentlich nicht so mein Genre, aber ich fand es doch echt fesselnd. Ich habe jetzt nur zwei Folgen geguckt. Und man muss ja sagen, dass Sam Worthington, der ja, ich weiß nicht, ob ihr den feiert, aber ich finde, der ist etwas blass in seinem Auftritt. Fand ich ganz gut.
Ja, okay. Was wollt ihr so sagen? Ach so, genau, Thomas, du hast am Anfang gesagt, du weißt nicht, wie, also, oder diese Manhunt, ne, wie der Titel ja schon sagt, die ging ja schon relativ lange, ich glaube 16 Jahre oder so.
Genau, ja.
Hat der Typ, und das ist ja, wie gesagt, eine wahre Begebenheit, ja, diese Paketbomben abgeschickt und irgendwie 4 oder 5 Menschen getötet und ganz, ganz viele verletzt.
3 Menschen.
3 Menschen getötet. Und also ich kannte das gar nicht. Er ist jetzt vielleicht auch ein bisschen vor meiner Zeit passiert. Ich glaube, vor Gericht stand er dann 1996, da war ich 5 Jahre alt. Ja, deswegen kannte ich das nicht so richtig, aber das scheint ja in Amerika doch ein relativ bekannter Fall zu sein.
Ich bin ja auch irgendwann mal drauf, ich weiß gar nicht, wann ich mal drauf gestoßen bin. Und ich glaube, dass ich sogar deswegen dann auch zu dieser Serie gekommen bin mit dem Theodore Kaczynski. Schon verrückt, wie der einfach so jahrelang unentdeckt. Die hatten ja nicht mal einen Ansatz von der Spur eigentlich, um den zu fassen. Ja, und dass dann so ein Profiler das dann so nach und nach aufdeckt. Ja, habe ich vielleicht einfach ein bisschen eine Schwäche dafür. Deswegen gefällt mir die Serie dann auch vielleicht ein bisschen besser als Nils oder ja.
Was würdest du sagen? Also wem würdest du diese Serie empfehlen?
Das Problem ist, ich habe es ja, glaube ich, jetzt auch schon 2, 3 Leuten empfohlen, die komplett unterschiedlich sind und eigentlich fanden die eigentlich alle recht geil. Also ich glaube, das ist so eine Serie, der viel so, wie soll ich sagen, schwer zu sagen, so True Detectives, was wie Nils gesagt hat, in die Richtung, so Kriminalfälle, ist das, glaube ich, schon genau der richtige Ansatz, um die Serie dann zu schauen, würde ich jetzt sagen. So ein bisschen auch so ein Doku-Charakter. Mhm. Vielleicht, ja, wenn sich jemand dafür interessiert und das so gerne schaut, ist das vielleicht so das Richtige, würde ich sagen.
Also damit ihr mich nicht falsch versteht, ich finde schon, dass das eine gut gemachte Serie ist. Das, und ich hatte auch, wenn ich jetzt nicht so viel anderes zu tun hätte mit der Vorbereitung, hätte ich wahrscheinlich auch weitergeguckt. Ne? Das muss man schon sagen. Ich glaube schon, dass man ein relativ breites Publikum findet und hat es, glaube ich, auch gefunden. Es war, glaube ich, ziemlich erfolgreich in den USA. Ne?
Ja, du, das weiß ich nicht. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem bei Netflix, dass sie ja dann die Einschaltquoten in Anführungsstrichen ja nicht rausrücken. So wie wir ja auch, ne? Wir geben ja auch nicht die Klickzahlen bekannt.
Ja, also nur an Sponsoren, ne? Ist doch klar.
Also sind zu hoch. Ja, sind einfach zu hoch.
Genau. ja, wir werden ja oft gefragt, ne? Und wie viele Leute hören zu? Und dann sagen wir immer, Nee, komm, wir sind wie Netflix. weil, Thomas, du kannst das nicht vorstellen. Das ist so ein bisschen wie, wenn ein Unternehmer dann gefragt wird, ja, wie reich bist du denn? Der sagt ja auch nicht, ja, ich habe so und so viel Millionen.
Das verstehe ich. Absolut.
Wir wollen ja auch gemocht werden.
Ja, durch weiß die ich Art und Weise, von wie Anhalt sagt machen. Das andauernd, ne? Also.
Markus von Anhalt ist ja auch einfach super reich.
Der ist super reich, das stimmt.
Ja. Vielleicht sollten wir auch mal so eine Sendung, dodgy Werbung machen, wie er das macht, weißt du, wo wir so mit Geldscheinen wedeln oder mit Klickzahlen und sagen, und wenn du wissen willst, wie du auch so einen geilen Podcast machen kannst.
Ja, aber dann müssen wir uns auf jeden Fall irgendwie einen Porsche mieten oder so und damit ja, uns genau. Vorstellen, so.
Ich habe mal so eine richtig geile Reportage darüber gesehen, hier von, wie heißt denn das?
Steuerung Alt?
Steuerung F, genau. Wie diese komischen Werbungen da und dieses Trading, CD-Trading oder so heißt das, ne? Wie das gemacht wird.
Was ist das denn? Das habe ich noch gar nicht gehört.
Ja, aber also kennst du diese Werbung, die manchmal bei YouTube oder so?
Also das, ja, klar, das schon.
Genau, ja. Und dann sagen die ja immer, yo, dann komm mal hier in meine WhatsApp-Gruppe oder so, und dann kriegst du da immer irgendwelche Tipps. Und dieses CD-Trading ist halt, dass du das ist dieses Live-Wetten auf Börsenkurse.
Ah, okay.
Also so hochspekulativ.
Dann kriegen doch immer die Leute so Prozentsatz von den Leuten, die du anwirbst, so schneeballmäßig,
genau. Oder wie läuft das? Genau, so Schneeballsystem ist das.
Ah, kritisch. Naja.
Ach ja, stimmt. Dann ich habe an einem Tag nur 407 Euro gewonnen.
Ja, genau.
Das ist so einfach. Von zu Hause.
Genau. Ja, stimmt. Wir sagen auch, wir haben an einem Tag 2 Klicks gemacht. Wenn du wissen willst, wie man das nicht macht, dann komm in die WhatsApp-Gruppe. Ja. Leute, ich sage euch, mein Stand-Up-Programm, das wird was.
Das wird was, glaube ich auch. Wollen wir kurz zu The Americans abschließend?
Zu Männern.
So wie ich das vernommen habe, kommt von euch der Daumen hoch und jetzt pass auf, von mir auch.
Ui.
Oh, okay, also 3 Partylöwen.
3 Partylöwen.
Also dann ist es wirklich ein Tipp, ne? Man muss sagen, dann sollte man sich das auf jeden Fall anschauen.
Und ich glaube, es ist zumindest was unsere Blase hier angeht, unsere Fans, kann ich mir vorstellen, dass das auch ein Geheimtipp ist. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und keiner kannte die Serie.
Ich kannte die auch nicht.
Oh, ja, siehst du, das ist auf jeden Fall ein Geheimtipp.
So.
Sehr gut.
Wollen wir mal herausfinden, ob die zweite Serie auch ein Geheimtipp ist? Die Serie stellt Nils vor und sie heißt The Expanse.
Da bin ich ja mal gespannt. Vorausschickend sollen wir ja immer sagen, wo man das zu findet. Und The Expanse wird seit 2015 produziert. Achso,
warte mal ganz kurz, tut mir leid, aber ich habe noch eine Sache vergessen, die ich zu Männern sagen wollte.
Ja, dann hau raus, komm.
Ja, und zwar, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist, aber ich sag mal so, es ist ja dann so, dass dieser Ted Kaczynski, ne, der dieser Unibomber ist, ja schon sehr intelligent ist, ne? Das kann man, glaube ich, sagen. Oder würde ich sagen?
Das ist ja kein Spoiler, das ist ja eine historische Begebenheit. Also
er ist hochintelligent. Und er wird gespielt von Paul Bettany. Und ich habe mich so die ganze Zeit gefragt, Paul Bettany, britischer Schauspieler, hat dann auch in der Serie einen hart britischen Akzent. Und dann habe ich die Theorie für mich aufgestellt, dass immer wenn jemand in Serien oder Filmen besonders eloquent und intelligent klingen soll, dann nehmen sie einen britischen Schauspieler, damit er mit so einem britischen Akzent redet.
Ja, würde ich auch so sagen.
Das, ja, absolut.
Das weißt du bestimmt besser, aber es gibt doch sogar einen Namen dafür, wenn Leute so dieses Oxford-Englisch so sprechen. Irgendwas, heißt es Pronunciation oder so? Irgendwas?
Receive Pronunciation.
Sag nochmal.
Receive Pronunciation.
Ja, genau. Also ich glaube, das wird immer angewandt, wenn die Leute so smart klingen sollen.
Mhm. Ja, das kann sein. Okay, aber Entschuldigung für die Unterbrechung, Nils, aber jetzt lass uns weitermachen mit The Expanse. Aber das war noch was, was ich wusste.
Nee, war doch ein interessanter Beitrag. Und genau, das ist auch gut, dass du Paul Bettany nochmal erwähnst, weil Paul Bettany ist immer ein Win. Habe ich ja auch schon bei dem von Thomas nicht ganz so gefeierten Priest.
Das habe ich nicht gefeiert.
Ja, eben.
Achso, jetzt habe ich verstanden.
Da spielt er ja auch die Hauptrolle. Guter Mann. Kommen wir zu The Expanse. Ich habe das ja schon mal vorwegschickend erstmal, die ganze Chose ist seit 2015 eigentlich bei den ersten beiden Staffeln sind bei Netflix produziert worden. Jetzt ist es aber so, dass alle Staffeln bei Amazon Prime verfügbar sind. Und ich erzähle auch gleich warum, weil das ist eine ganz interessante Geschichte. Und vorneweg muss ich ja sagen, es ist eine Science-Fiction-Serie und da stehe ich ja so ein bisschen hier auf verlorenem Posten. Aber ich habe mich ja schon so ein bisschen angepasst in den Serien, die ich auch jetzt hier vorstelle. Aber ich dachte, eine muss ich doch reinbringen, weil ich hätte noch vier andere nennen können. Und da wollte ich eben The Expanse einmal vorstellen. Und zwar ist es eben eine Science-Fiction-Serie, die auf den Büchern, es sind sechs und das siebte und letzte kommt jetzt raus von James S. Corey, die ich auch ziemlich feier basiert. Und ja, worum geht's? Es ist quasi so eine, es ist eine große und sehr ambitionierte Space Opera, die eben im Fernsehen erzählt wird. Und so richtig gab's das noch nicht, finde ich. Und allein diese Ambitioniertheit finde ich sehr gut. Es geht so ein bisschen darum, im Sonnensystem bekriegen sich Menschen weiterhin, was sie halt so tun, wenn sie Menschen sind. Dann wird ein Virus gefunden aus mysteriösen Herkünften und darüber entbrennt in einem mehrstaffeligen Handlungsverlauf eben ein Krieg. Und ja, man kann sagen, ich feiere die Sendung ziemlich doll. Es ist allerdings, ich kann mir vorstellen, dass sie bei euch beiden nicht so auf Gegenliebe gestoßen ist. Und das hat auch seine Gründe. Es ist eben schon eine relativ nerdige Sache. Ich habe es in meinen Notizen Hard Sci-Fi genannt, weil es eben nicht so auf Klamauk angelegt ist oder auf leichte Konsumierbarkeit, wie jetzt zum Beispiel Star Wars oder auch die ganzen Marvel-Sachen, sondern es geht da eben auch um, wie die Gravitation auf Raumfahrer wirkt und sowas alles. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt nicht bei jedem so auf Gegenliebe stößt. Bin ich da richtig?
Also, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Bei mir auf jeden Fall bist du da richtig. Also, wir haben eigentlich uns versprochen, dass wir zumindest immer eine Folge von den Serien gucken. Ich habe bei der Serie nach der ersten Folge die Hälfte habe ich abgebrochen, weil es mir einfach zu dumm war.
So ging es mir leider auch. Also,
ich hab schon gedacht.
Die anderen habe ich wirklich alle fleißig geschaut, aber bei der bin ich nicht reingekommen. Da dachte ich, ja, ich habe echt noch ein bisschen was anderes zu tun.
Ja. Genau, ich hab dann wieder zurück zu Manhunt Unibomber geschaltet.
Ja, genau. Wie gesagt, ich hatte mir das schon gedacht, dass das nicht ganz so gut ankommt, aber ich wollte jetzt auch nicht das verschweigen, weil eben, wenn man Science Fiction mag, ist das schon gut gemacht und es ist eben über die Effekte lässt sich streiten, aber fürs Fernsehen sieht es sehr gut aus, aber vom ganzen Produktions- oder Production Value, wie man ja so schön sagt, finde ich, ist es sehr hochwertig und das habe ich eben schon gesagt, es ist eben sehr ambitioniert und nicht nur ich sehe das so, sondern tatsächlich ist das Ganze ja sogar bis in die höchsten Kreise der im aktuellen Tech-Elite hochgedrungen, denn die Sendung sollte eigentlich, weil sie in Amerika im normalen Fernsehen läuft, das heißt beim Sci-Fi Channel, nach der dritten oder zweiten Staffel abgesetzt werden. Und da hat Jeff Bezos, den kennt ihr sicherlich, oder Bezos, ich weiß es nicht mehr genau, der Chef von Amazon, der einfach großer Fan der Bücher und der Serie ist, hat einfach seine Leute überstimmt und gesagt, Amazon produziert das jetzt, hat das gekauft und es läuft jetzt mittlerweile in der fünften Staffel. Und ja, das wollte ich einfach nur mal erzählen, weil es ja eine ganz coole Geschichte ist, eigentlich wie auch Einzelpersonen Einfluss nehmen können, wenn sie denn der reichste Mann der Welt sind, weiß ich nicht.
Ja, das ist natürlich ganz cool, ne? Also, wie du schon gesagt, wenn man so super reich ist, dann kann man sich das halt auch erlauben, so einen Rohrkrepierer zu produzieren.
Ja, wenn einer, dann er. Deswegen, ja.
Ja, eben. Ja, also ich würde sagen, wir können das dann auch abhaken. Ist was für Genre-Fans, ne, würde ich sagen. Wenn man da sonst so keinen Zugang zu hat, braucht man da jetzt auch nicht reingucken. Aber wenn man Fan ist, dann sollte man es mal riskieren.
Und wenn man die Bücher gelesen hat, wird man dann mit der Serie glücklich?
Oh, tatsächlich. Das ist sehr schön, dass du das ansprichst, weil die sind nämlich, und das für ein, ihr habt ja jetzt die Hälfte der ersten Staffel geguckt und da ist es ja noch relativ geerdet, aber es geht dann später
so in der ersten Folge.
Was habe ich gesagt?
Staffel.
Also erste Folge. Aber es geht später in so eine, keine Ahnung, 2000-Richtung und sowas. Also mit, wird jedenfalls echt abgefahren. Und in den Büchern geht es auch schon so in die Richtung. Und deswegen ist es wie gesagt, im Rahmen einer Fernsehserie echt cool, buchgetreue Verfilmung. Gefällt mir gut.
Okay. Also, ihr hört es, Fans der Bücher werden wahrscheinlich sowieso schon mal reingeguckt haben. Und auch sonst. Auch
mal, wir sind ja nicht die Book Brothers, aber die Bücher kann man übrigens auch mal empfehlen. Die sind sehr gut.
Alles klar. Gut, wenn sonst nichts mehr hinzuzufügen ist, machen wir doch einfach mal weiter mit der dritten Serie. Die kommt von mir. Also, die habe ich nicht produziert, aber. Könnte eine Serie sein, die ich durchaus produzieren lassen würde, wenn ich super reich wäre wie Jeff Bezos. Die Netflix-Original-Doku-Serie Sunderland Till I Die möchte ich jetzt einmal vorstellen. Die Serie hat zwei Staffeln, keine Ahnung, wie viele Folgen, so viele sind es aber nicht. Und sie begleitet den AFC Sunderland in der ersten Staffel durch die Saison in der zweiten englischen Liga. Der AFC Sunderland, jetzt kein super großer Verein, also ist jetzt nicht so wie Manchester United oder der FC Liverpool, aber durchaus schon eine Größe, zumindest was die Vergangenheit angeht im englischen Fußball, ist dann in der Vorsaison, das ist quasi die Ausgangssituation der ersten Staffel, abgestiegen aus der Premier League und ja, befindet sich jetzt im Wiederaufbau. Und genau, das Netflix-Team hat dann also den AFC Sunderland durch die Saison begleitet. Man sieht also, man bekommt einen schönen Einblick hinter die Kulissen. Man sieht ein paar Spiele, zumindest Spielszenen, Interviews, der Manager, der wechselnden Trainer, Vorstandsquerelen, Probleme mit Spielern. Viele Fans kommen natürlich auch in der nicht ganz so einfachen Saison, so viel sei schon mal gesagt, kommen immer mal wieder zu Wort. Ja, und für mich als großer Fußballfan eine absolute Überraschung, weil es gibt viele Fußball-Dokus, da können wir gleich auch vielleicht nochmal drüber sprechen, ne? Also sei es die All or Nothing Prime-Serie von Manchester City, dann gibt es ja noch die Dortmund-Serie auch bei Prime. Und vor diesen ganzen Fußball-Doku-Kosmos-Serien-Dingsbums hat mir doch Sunderland Till I Die am besten bislang gefallen. Obwohl, ich muss zugeben, ich habe bislang nur die erste Staffel gesehen. Aber die zweite ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist. Meinung, bitte.
Ja, also ich habe die Serie auch gesehen. Fand überraschend, wie nah das Kamerateam und überhaupt die ganze Produktion an der Mannschaft war oder auch an dem wirklichen Leben dann in der Geschäftsstelle. Ich glaube, es ist ja auch so, dass sie dann da beim Deadline Day, beim Transferschluss da komplett dabei sind und alles filmen dürfen. Mhm. Also fand ich wirklich sehr, sehr interessant, weil es auch wirklich halt auch so den britischen Fußball einfach ein bisschen gezeigt hat, wie es dort abgeht. Ist ja nochmal was anderes wie hier in Deutschland. Hat mich so ein bisschen an meine Zeit in Schottland erinnert, muss ich sagen. Auch so von der Büroeinrichtung und von den Leuten, die dort dann gearbeitet haben. Das ist ja auch nochmal
eine andere. Alles so ein bisschen edler da, ne?
Edler?
Finde ich schon. Also ich finde so, also ich kann das jetzt nur für das Ibrox Stadium sagen.
Ja.
Aber wenn man das mal von innen gesehen hat, so alles Holzvertäfelung, Mahagoniholz und so. Und ich finde, so britische Stadien haben alle so diesen Touch.
Ja, so einen besonderen Flair, ja. Ja, vor allem auch die Kabinen dort in solchen Stadien, also jetzt gerade bei Ibrox, ist ja eine alte Holzbank. Das ist ja wie von vor 50 Jahren. Also, ja, und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Deswegen fand ich die Serie auch echt, echt gut. Und ich will jetzt auch nicht so viel verraten mit der Serie, aber schon witzig, dass sie halt ausgerechnet die Saison dann genommen haben, ne, mit dem, wollten ja eigentlich den direkten Wiederaufstieg, ist ja eigentlich schon ein großer Verein. Und dann ging das halt so ab, wie es halt dann abgegangen ist.
Ja. Ja, also wie ja, du sagst schon, also echt richtig coolen Einblick hinter die Kulissen. Nils, kann ich jetzt mal verraten, ist jetzt nicht so der große Fußballfan, aber deswegen ist es bestimmt auch mal interessant, seine Meinung zu hören. Nils, schalt dich doch mal bitte ein.
Jetzt hast du das so angekündigt, als würde ich jetzt überraschend sagen, dass ich trotz meiner Fußball-Unleidenschaft das jetzt mega cool fände. Zuerst tatsächlich mit der Einrichtung, das ist mir das als erstes eingefallen. Das ist bei mir immer, wenn ich das Thema von irgendwas nicht so super interessant finde, dann fange ich an, mir über sowas Gedanken zu machen und hab gesagt, ach guck mal, Sunderland, das ist so, eigentlich ist ja auch eine ganz nette Stadt, so alles so schön mit Backstein und so und boah, das ist ein schickes Büro, auch wenn die dann so beim ist es, was ist denn ein Executive Manager beim Fußball? Ich kann es dir gar nicht, wusste, ich habe das nicht mal genau gewusst, wer das ist, dieser Glatzkopf. Dachte so, boah, meine Fresse, das ist echt ein.
Wie hier, so ein Sportdirektor, oder?
Ja,
würde ich auch sagen. Dachte so, boah, das ist echt, so stelle ich mir ein britisches Büro vor. So, und dann hat er so einen feisten Anzug an und so, sah schon alles gut aus. Ja, ich hatte, weiß ich auch nicht, ich kann so ein bisschen, ich verstehe das, ich fand es auch ganz interessant, so, wenn die so da reingegangen sind. Mir hat das natürlich alles nicht so viel gesagt. Auch ich wusste nicht, dass das jetzt krass geheim ist, dass, wo die da rein dürfen und so. Ja,
ist. Das heißt geheim, aber es ist schon also ein Einblick, den die Öffentlichkeit halt nicht so häufig bekommt.
Ja, genau. Also ich glaube, dann kann man das vielleicht auch nochmal einen Tick wertschätzen. Ich fand das schon irgendwie ganz cool, dann die Leute, die Spieler dann auch zu sehen, auch wie der dann irgendwie seine Kinder zur Kita bringt oder so. Das fand ich ganz cool. Ich fand jetzt diese Message, ich weiß jetzt nicht, ich habe nur zwei Folgen geguckt, ob das jetzt durch die ganze Season sich dreht, so dieses, der Club ist die Stadt oder das ist das, was die Stadt noch so hat, nachdem alles andere von der Stadt weggebrochen ist und so. Da habe ich mir so gedacht, würde ich jetzt in dieser Stadt leben, würde ich das sicherlich anders sehen. weil ich, also keine Ahnung, ich hatte jetzt auch nie die dickste Verbindung, Thomas, bitte verzeih mir das, zum VfL oder geschweige denn zu Preußen Münster.
Ja, das wollen wir ja schon mal gar nicht. Also, ja, deswegen. Dass du diesen Verein überhaupt in unserer Sendung hast.
Ja, deswegen, ich nehme mir das ja heraus. Weißt, ich bin ja quasi, bin ja neutral hier. Doch, also ich fand, es war auch von der Produktion her, fand ich es ganz interessant. Ich hätte sogar auch weitergeguckt, muss ich jetzt sagen. Dieses Emotionale kann ich dann nicht ganz nachvollziehen, aber das ist, muss ich, glaube ich, auch nicht. Fans gucken rein, ne? Kann man immer gut dazu sagen. Meine Serie ist es nicht.
Ja, aber ich kann es verstehen, dass man als Nicht-Fußball-Fan so eine Serie dann auch wahrscheinlich nicht gucken würde. Deswegen ist deine Meinung darüber schon okay, Nils. Also,
ja, ich finde das interessant. Jetzt, dass jetzt krumm.
Dafür melde ich mich jetzt direkt ab, so, ne?
Einmal oder hier. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, Nils, dass du trotz deiner nicht vorhandenen Leidenschaft für Fußball wohl weitergucken würdest. Das zeigt ja, dass es doch einen gewissen Reiz hat.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn es für mich nur der Reiz ist, einfach mal so in britische Kultur so reinzuschnuppern, ne? Das hat die Serie schon ganz gut gemacht, dass sie eben diesen, nicht nur den Verein, und ich fand zum Beispiel total interessant, dass die Leute im Verein jetzt gefühlt ja überhaupt nichts gemein hatten mit den einfachen Fans, die zwischendurch so als Vox Populi gezeigt wurden, ne? Also wenn die dann nach der ersten Niederlage, das ist, glaube ich, das erste Spiel, was sie direkt zeigen. Ist das nicht gegen Celtic Glasgow sogar?
Ja, das war ja so ein Testspiel.
Ja, ja, genau. Und dann sind die alle so, die Leute, die dann gezeigt, und die haben ja überhaupt nichts gemein mit dem Sportdirektor, der dann im Anzug ist, oder dem ich glaube, es ist der Torwart sogar, der mit seinem fetten Range Rover, so, das fand ich zum Beispiel total interessant, dass quasi dieser Verein die Verkörperung der Stadt ist, obwohl die Leute irgendwie mit der Stadt nicht so richtig überhaupt in Verbindung stehen oder sowas. Das fand ich zum Beispiel total den interessanten Aspekt, und das sagt der auch in dieser Kabinenansprache so, guck mal hier, das schuldet ihr denen und sowas. Also das fand ich zum Beispiel sehr, sehr interessant und habe mich dann auch tatsächlich gefragt, ob das hier in Deutschland genauso ist.
Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass es in Schottland in meiner Zeit auch so war, weil die Ticketpreise in England sind wirklich unfassbar hoch. Also ich glaube, zu meiner Zeit in Schottland hat, glaube ich, ein einzelnes Ticket 25 Pfund gekostet.
Ja, und das beim FC Dundee.
Genau. Ne? Also. Das ist wirklich, das war ja Schottland, ne? Da ist England nochmal eine andere Hausnummer. Und wenn du da halt dann mit deinen zwei Kindern hingehst als Familienvater oder mit der kompletten Familie, dann bezahlst du halt wirklich richtig viel Asche dafür.
Ja, und meine Kumpels in Glasgow, die haben auch für ihre oder zahlen für ihre Dauerkarte bei Rangers irgendwie 400 Pfund oder so.
Ja, und das ist schon heftig. Aber das ist ja nicht vergleichbar mit den Eintrittspreisen jetzt hier in Deutschland. Und bei denen ist es ja wirklich so, die sagen dann so, ja, ihr schuldet das denn den Leuten, die hier rauskommen bei dem Mistwetter, das auf der Insel eh ständig ist, und die gucken euch jetzt hier zu und ihr spielt so eine Scheiße und die bezahlen da, keine Ahnung, 120 Pfund mit ihrer Familie, denn ja, das ist schon mal was anderes als hier in Deutschland, finde ich.
Und du hast ja auch schon so ein bisschen diese Identifikation mit Verein und Stadt erwähnt. Da muss ich sagen, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich würde mal behaupten, jetzt außer vielleicht die ganz großen Vereine, die sich so ein bisschen mehr globaler aufstellen, behauptet das doch jeder Verein für sich. Ne? Wir gehören zur Stadt, die Stadt gehört zu uns. Das ist auch ein bisschen Marketing-Sprech, aber gerade in solchen Gegenden nehme ich denen das schon ab.
Würde ich auch sagen, ja, absolut.
Also dann ist das einfach auch nochmal eine andere Hausnummer, ne?
Ja, genau, das darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus. Das fand ich halt sehr interessant, dass diese Stadt, die ja schon so ein bisschen als im Niedergang bestehend gezeigt wurde, weißt du, dann kommen so Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wie die ganzen Zechen und die Werften schließen und sowas. Und du hast quasi diesen Verein noch so als Punkt des Stolzes so ein bisschen, der jetzt ja auch, das muss ich jetzt mal direkt sagen, ist das jetzt ein Spoiler, wenn man sagt, wo Sunderland jetzt steht?
Ja.
Dann fand ich das. Dann muss ich mich nicht so äußern.
Thomas, hast du denn?
Gegoogelt und dachte dann so.
Okay, ja, das wäre natürlich ein Spoiler. Das sollte man nicht machen, wenn man ein bisschen Spannung haben will.
Ja, genau. Das ist ein Rat jetzt auch an die Hörer. Googelt, also wenn man es guckt, kennt man es, aber ich kannte es natürlich nicht, habe es dann gegoogelt und man sollte sich dann nicht spoilern lassen.
Aber Thomas, hast du auch die zweite Staffel schon geguckt?
Nee, auch noch nicht. Hat's mir auch irgendwo in der ersten. Aber ich weiß natürlich, wo sie jetzt stehen und was dazwischen passiert ist. Immer wieder viel auch mal gelesen mit Spielergehälter von Spielern, die aus der, ja, okay, die jetzt immer noch dort sind, die halt wirklich mega viel Geld dort noch verdienen. Das habe ich so ein bisschen mitbekommen dort, aber ja.
Ja. Okay.
Wir verraten nicht so.
Ja, wie gesagt, das haben wir eingangs schon gesagt, für mich eine der besten Fußball-Dokus. Es gibt halt viele, ne? Also ich finde zum Beispiel diese Dortmund-Doku, finde ich, ist eigentlich nur ein PR-Produkt.
Die habe ich
also
auch
nicht gehört. Die hat mich nicht. Also die habe ich mal die erstens Verfolgung von gesehen, finde ich irgendwie mega langweilig. Weil es da wirklich nur darum geht, wie toll dieser Verein ist und so. Und ja, das ist irgendwie öde. Hier, diese Manchester City-Doku ist irgendwie ganz cool, um mal so Pep Guardiola zu sehen, so wie der so seine Halbzeitansprachen macht. Aber ansonsten hat die auch nicht so einen Reiz und ich glaube, der Reiz durch Sunderland Till I Die ist einfach, weil es so ein, wie gesagt, es ist halt nicht so ein super großer Verein mit ganz großem Glanz und in dem es auch mal rund geht und das macht, glaube ich, so ein bisschen den Reiz aus.
Es ist doch auch so, also Sunderland ist doch auch so das Bielefeld so ein bisschen, oder? Also, oder ne, Bielefeld ist ja sehr erfolgreich, aber ist so, ich weiß auch nicht, ist ja jetzt auch keine Riesenstadt und so, oder? Also es
Nö, so mittelgroß, würde ich sagen. So, ja. Würde ich schätzen, 5.000 Einwohner.
Wie viel?
5.000.
Soll ich mal gucken? Ich weiß es nicht.
Guck das aber nach.
174.000.
Alter, was?
Jo.
Du bist aus Hamburg?
Ja.
Ich dachte, es wäre größer.
Nee, guck mal. Und dafür ist das Stadion nun ganz schön dick.
Wir setzen 400 Kilometer auseinander.
Was?
Du hast gesagt, guck mal.
Ach so. Ja, so wie guck an, Mann.
Guck jetzt selber nach. Okay. Alter, 174 Einwohner, ist echt nicht so viel. Aber was ich sagen wollte, ja, Fußball-Dokus, aber gehen ein bisschen durch die Decke. Viele Spieler machen auch ihre eigenen Dokus. Thomas, wann kommt die Thomas-Konrad-Doku?
Oh, ich glaube, auf die müssen wir verzichten. Aber echt, Mann, ich habe das noch gar nicht gesehen, dass viele Spieler das machen. Aber von mir wird man sowas wahrscheinlich nicht so schnell sehen. Weil so viel lasse ich eigentlich aus meinem privaten Ding. Klar, immer mal wieder über Instagram zeige ich mir wieder ein bisschen was, aber so von meinem anderen Alltag sieht man nicht so viel. Wird auch nicht so viel
aus. Kannst du dich auch an die Cinebrüder Production GmbH natürlich dann.
Also ja, wenn ihr mir natürlich ein gutes Angebot machen werde, dann werde ich natürlich alles offenlegen. Ne? Könnt ihr gerne mit eurem Kamerateam mal hier reinkommen. Ja, alles klar.
Unsere Leute rufen deine Leute dann mal an.
So machen wir das perfekt.
Ja, aber ich weiß auch nicht, was ich von diesen persönlichen Dokus halten soll. Also Toni Kroos hat ja letztes Jahr, glaube ich, so einen Film rausgebracht.
Ja, okay.
Dann gibt es die Ramos-Doku. Und ja, jeder hat so ein bisschen so für sein Land, der große Spieler in seinem Land hat irgendwie so einen eigenen Film.
Okay, ich habe die von Cristiano Ronaldo damals gesehen.
Ja, stimmt, genau, der war auch eine.
Der gab auch eine Doku, ja.
Also ich habe die Maradona-Doku mal gesehen.
Ah, okay, die ist auch bei Netflix, oder?
Ja, genau. Die ist auf jeden Fall zu empfehlen, aber ich habe auch eine Schwäche.
Das ist die, da geht es hauptsächlich darum, wie er in Neapel ist, ne?
Genau, und das wird immer so mit seiner eigenen, auch so einer Off-Stimme von ihm selber auch so kommentiert. Das ist halt voll geil. Ich weiß nicht, ob
er das
dafür aufgenommen hat oder ob das jetzt irgendwie einfach nur so von Interview-Schnipseln, die dazu passen, das weiß ich nicht. Aber ja, ich weiß nicht. Ich habe auch eine Schwäche für so Koksleichen irgendwie.
Das hat auch so ein bisschen das so wie so ein Autounfall, ne?
Wie heißt sie denn nochmal?
Man tut es ja irgendwie trotzdem. Naja. Okay, so viel vielleicht dazu. Machen wir doch weiter mit Thomas nächste Serie. Einfach
Diego Maradona.
Ja. Okay.
Okay, machen wir. Ja, die nächste Serie auf der Liste ist, also glaube ich, kein Geheimtipp. Es war ewig lange auf Amazon Prime, jetzt mittlerweile auf Netflix. Es ist die Serie Vikings. Hat man bestimmt schon mal gesehen. Ist eigentlich die Wikinger-Serie überhaupt, die es eigentlich, glaube ich, gibt. Gibt immer wieder solche kleinen Nachahmer, wo es dann auch immer um den bekannten Ragnar Lodbrok geht. Ja, also Vikings, glaube ich, 5 Staffeln. Perfekt für einen Serienmarathon. Ja, und geht eigentlich um den Ragnar Lodbrok, der da loszieht aus, ich weiß gar nicht, wo er ist, Norwegen, Skandinavien, irgendwo Richtung England. Und ja, geht um Raubzüge, viele Familienintrigen, Kriege, riesige Schlachten. Also wenn man auf sowas steht, ist das, glaube ich, eine gute Serie. Und besser als der ganze Abklatsch. Es gibt ja, glaube ich, noch Last Kingdom oder sowas auf Netflix.
Aber Last Kingdom lasse ich auch nichts drauf. Finde ich auch ganz gut.
Aber ja, ich finde es okay, aber halt Vikings ist nochmal eine andere Nummer, finde ich. Aber ja,
Nils, hast du immer gesagt, Vikings wäre das Game of Thrones für Erwachsene?
Na, das Zitat habe ich jetzt, glaube ich, so nicht gesagt. Aber damit nimmst du meine Wertung tatsächlich so ein bisschen vorweg.
Okay, dann sind wir damit durch. Nee, Nils, erzähl, komm.
Nee, ich weiß nicht, ob Thomas fertig war.
Ja, ich bin fertig. Darfst gerne deine Ausführung.
Also ja, du findest sie wahrscheinlich auch okay, wenn du sie vorstellst. Du hast ja gesagt, besser als Last Kingdom. Würde ich mich tatsächlich anschließen. Und also es mag sein, dass mir dieses Zitat rausgerutscht ist nach der ersten Staffel, die ja dann 2014 Game of Thrones hat angefangen, 2011. Da war es gerade Game of Thrones so, naja, kurz vorm Abknicken. Ja, also ich habe Vikings zumindest bis in die späten Staffeln ziemlich gefeiert. Um das jetzt, genau, Thomas hat es ja schon angerissen, es geht eben um Ragnar Lodbrok. Das ist so eine Figur aus diesen nordischen Sagas, die so in Norwegen, Schweden und Island und sowas bekannt sind. Das ist so wie bei uns Siegfried der Drachentöter in der Art. Und das Ganze hat ja gestartet als relativ nah am echten Wikingertum. Also es ist halt, für die Leute, die es nicht kennen, das ist eben nicht so Wiki mit so Hörnerhelmen, sondern so ein bisschen näher und ich glaube am Anfang zumindest auch relativ nah an der aktuellen Forschung über Wikinger. Und da habe ich das sehr gefeiert. Ich weiß nicht, Thomas, hast du bis zu den letzten Staffeln geguckt?
Ja, ich habe es komplett durchgezogen, ja.
Würdest du mir denn zustimmen, dass es irgendwo dann so dritte, vierte Staffel ein bisschen schwächer wird?
Also ich habe vor allem mit dem Tod einer, ich will jetzt nicht so viel verraten, mit dem Tod einer bestimmten Person dachte ich so, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Und Ja, also jetzt dann mit den Söhnen und so ist es schon nochmal, das hat sich schon nochmal ganz schön geändert, die Serie. Im Gegensatz zu den ersten Staffeln. Also bei mir war auch so, dass ich den Anfang relativ gut fand. Jetzt ist so ein bisschen, ist okay, aber ich finde trotzdem noch, dass es die beste Wikinger-Serie eigentlich ist, die wir haben, die wir schauen können.
Ja,
Finde ich.
also da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und man muss sagen, dass das Ganze von der Ausstattung, also ich weiß jetzt nicht, wie die Budgets da sind, aber sie sind auf jeden Fall ein Bruchteil von dem, was Game of Thrones zur Verfügung stehen hatte. Und
Ja.
dafür zaubert Vikings Sachen auf dem Bildschirm. Es startet ja relativ kleinteilig, aber spätestens, ich möchte mal an die Belagerung von Paris erinnern.
Ja.
Das ist wirklich effekttechnisch ganz großes Tennis. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber geht auf jeden Fall in eine Richtung, wo jetzt in den letzten Staffeln Game of Thrones man sich tatsächlich fragt, wieso sieht das nicht so aus? Dazu muss man sagen, die Figuren sind halt natürlich an ihre historischen Vorbilder angelehnt, aber natürlich ein bisschen sympathischer gemacht. Sonst würde man wahrscheinlich auch nicht mit ihnen mitfiebern. Und gerade die Figur des Ragnar, der von, hilf mir mal, wie heißt der Mann?
Das weiß ich auch nicht.
Ich muss jetzt gerade mal gucken hier. Travis Fimmel, sehr lustiger Name, wusste ich gar nicht. Aber der macht das richtig gut. Ja, also mir gefielen vor allen Dingen die Sequenzen, die Schlachten, die Folgen, wenn sie dann auf Wikingerfahrt gehen und einfach mal in England rumwikingern. Also ich habe auch noch so viele Szenen vor Auge. Ich weiß nicht, Thomas, ob du das jetzt noch auch noch vor Augen hast, aber wo irgendwann, ich weiß gar nicht, diese beiden anderen Wikingerkönige, die dann, mit denen sie dann auch ab und zu mal so auf Tour gehen, und die
Ja.
einfach in so ein in so eine Scheune und dann entdecken sie irgendwie so eine Familie, Schnitt, irgendwas anderes passiert und du siehst, sie gehen aus diesem Haus raus, die Tür fällt zu und da hängen die Leute so an die Wand genagelt. Es klingt jetzt schrecklich, aber es ist natürlich für eine Wikinger-Sendung genau das, was man eigentlich sehen möchte.
Absolut. Das stimmt.
Christoph, du bist so ruhig.
Ja, ich habe nicht so viele Folgen der Serie geguckt. Nämlich nur eine. Und ich habe immer, ich glaube, es war das dritte Mal, dass ich die erste Folge geguckt habe, weil ich immer wieder mal damit anfangen wollte. Aber irgendwie hookt die Serie mich nicht so, wie
Ja,
man so
okay,
schön sagt.
aber Christoph, eine Folge ist immer schwierig zu schauen. Also ich habe bei
Ja, das stimmt, das
anderen
stimmt.
Serien auch oft gebraucht, echt ein bisschen gebraucht, bis ich dann drin war. Und bei der, vielleicht muss ich nochmal eine Chance geben.
Ja, du hast recht, aber so ein bisschen wie bei The Expanse habe ich dann nämlich auch gedacht, naja komm, ich habe noch ein paar andere Serien, die ich gucken muss.
Kann ja auch nicht alles gucken, das stimmt einfach.
Ja, genau. Aber also das heißt jetzt nicht, dass ich die irgendwie schlecht finde oder so, ne? Wie du schon sagst, Thomas, man muss einfach, ich weiß noch, also der Satz, den man bei Breaking Bad doch immer hört, ist, du musst durch die ersten drei, vier Folgen durch
Ja.
und dann wird's richtig geil. Und das ist wahrscheinlich bei der Serie jetzt auch so, aber ich bin einfach bislang noch nicht dazu gekommen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie ganz cool ist.
Ja, und jetzt mal ich bin ja ein ziemlicher Geschichtsnerd und du ja eigentlich auch, Christoph. Und es ist wirklich echt cool, wenn man dann wirklich so Leute aus der Geschichte einfach wiederkennt und dann auch so ein bisschen auch dann anfängt zu recherchieren oder sowas. Und es ist dann zum Beispiel, dann taucht irgendwann sie sind so ein Königreich in England, taucht so ein lappenhafter Sohn auf, der von dem Egbert, glaube ich. Und dann denkst du so, das kenne ich doch oder sowas. Und dann googelst du und recherchierst nach und dann merkst du, ach krass, das ist der erste König von England. Spoiler. Also es kommt, glaube ich, in der Serie nicht vor, aber oder dann treffen sie irgendwie den Sohn von Karl dem Großen oder so. Das ist irgendwie, also ja, mir hat sowas auch echt viel gegeben.
Wo du gerade davon sprichst, da muss ich gerade mal ganz kurz eine Serie dazwischen schieben, die Thomas bei der letzten Folge ganz am Anfang erwähnt hat, Peaky Blinders. die ich dann nämlich nach unserer letzten Folge angefangen habe zu gucken und jetzt komplett durch bin, die ich richtig geil fand, nämlich genau auch aus dem Grund, dass man da nämlich so Leute sieht wie Winston Churchill, aber auch vielleicht Figuren, die man nur kennt, wenn man sich ein bisschen mehr mit britischer Geschichte auseinandersetzt, zum Beispiel Oswald Mosley. Genau, das war ein Grund, warum ich Peaky Blinders auch so gefeiert habe.
Was mir jetzt gerade noch einfällt bezüglich Last Kingdom. Weißt du, welches Problem ich damit hatte? Dass die Namen irgendwann alle so ähnlich waren. Damit kam ich überhaupt nicht klar. Bei Vikings ist eigentlich das Problem nicht, aber bei Last Kingdom, da weiß nicht, die heißen ja alle Ethelred und Ethelfleet und Elswith oder ich weiß nicht. Ich kam da so durcheinander und das ist mir bei Vikings nicht passiert. Deswegen, vielleicht gefällt mir deswegen die Serie einfach ein bisschen.
Aber kein Scheiß, das hat mir schon mal irgendwer erzählt. Also ich hätte jetzt gesagt, Porcher war es, aber der war es ja scheinbar nicht. Dann weiß ich es nicht mehr genau. Aber das hat mir tatsächlich schon mal wer gesagt und das finde ich auch. Also, ja, also da ist bei Vikings irgendwie der Wiedererkennungswert ein bisschen größer.
Ja.
Stimmt.
Ja. Das Problem habe ich aber auch ganz oft, wenn ich, dass ich selbst schon nach einer Staffel die Leute nicht auseinanderhalten kann, weil die Namen zu ähnlich sind. Und das nervt mich immer. Und wenn ich die ganze Zeit am Rumrechnen bin, wie alt die Leute wohl sind, also die Charaktere. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so macht, aber ich habe das voll oft, dass ich dann so während dem Gucken so überlege, okay, wie alt ist der jetzt? Der wird jetzt erst Vater oder die Frau soll so und so alt sein, als ob die diesen Typen da jetzt ermorden kann, einfach so.
Ja. Ja, obwohl doch, dieses Gerechnen mache ich auch immer. Und dann denke ich immer so, oh, Junge, ey, du bist 50, ne?
Was ist ja, das? Genau. Dann denke ich so, Alter, der Bruder, kriegt man dein Leben auf die Reihe.
Ja, das stimmt. Oder plötzlich sind die in den 80ern Jugendliche und du denkst dir so,
ja,
was? Das kann irgendwie nicht ganz hinkommen.
Das Geilste ist immer bei so Highschool-Filmen, wenn das so eine Highschool ist, wo nur so 30-Jährige auf die Schule gehen.
Da muss ich ja später nochmal. Ich habe nämlich noch eine Serie, die ich jetzt erst, seitdem wir angefangen haben, diese Sendung zu planen, heftigst binge. Aber erzähle ich später von.
Okay. Dann aber mach doch einfach weiter mit deiner nächsten Serie mit The Marvelous Mrs. Maisel.
Oh ja, Mensch, Christoph. Obwohl ich wusste, was kommt, bin ich überrascht davon.
Das sagt deine Freundin auch immer.
Oh, kommt das auch in deinen Stand-up? Oder?
Ja, wieso nicht?
Apropos Stand-up, König der Überleitung heute wieder. Da sprechen wir nämlich genau vom Thema von The Marvelous Mrs. Maisel. Und zwar das Wichtigste zuerst, weil ich es immer vergesse, es sind bis jetzt 3 Staffeln erschienen, die alle bei Amazon Prime zur Verfügung stehen. Die 3. Staffel allerdings nur auf Englisch. Ich sag's aber direkt, da es eben um Stand-up geht, sollte man sich ruhig die englische Sprachausgabe angucken. Die erste, die deutsche, ist auch völlig in Ordnung, aber hat halt einen gewissen Mehrwert, weil natürlich Stand-up auch von Wortwitz und sowas lebt. Ist jetzt klar. Funktioniert aber auf Deutsch auch, gar kein Problem. Was ganz interessant ist und was ich Porcher, glaube ich, auch schon gesagt habe, dass es eben von Amy Sherman Palladino ist, die eben auch Gilmore Girls gemacht haben, ich weiß gar nicht, ob dir das mittlerweile peinlich ist, aber Christoph und ich früher ganz cool fanden.
Also ich finde, da gibt es nix daran, was einem peinlich sein sollte.
Ja, ich weiß ja nicht, ne? Keine Ahnung. Kann man ja mal, ist es ja schon vielleicht eher an Frauen gerichtet, die Serie, aber ich finde sie sehr gut. Ich habe sie jetzt letztens auch
noch. Wir sind halt einfach nicht solche Cis-Männer.
Ja.
Und schämen uns auch nicht zuzugeben.
Ja, nö, ich auch nicht. Also deswegen, jedenfalls deswegen Amy Sherman-Palladino gut gemacht. Man merkt die Verwandtschaft tatsächlich total, weil die Figuren haben einen ähnlichen Duktus, wie sie miteinander sprechen, natürlich angepasst an die Zeit, weil das muss ich noch sagen. Es spielt eben im New York der 50er Jahre und begleitet eine ehemalige junge Hausfrau, gespielt mit dem Namen Mitch Maisel, gespielt von Rachel Brosnahan, die man kennt, wenn man House of Cards gesehen hat, die nämlich die hübsche Prostituierte in der ersten Staffel spielt, die eben Hausfrau eines erfolgreichen Geschäftsmanns ist ihm dabei hilft, Stand-up-Comedian zu werden. Und während eines kleinen Ehekrachs entdeckt sie eben, dass sie selber gerne, dass sie selber witzig ist und möchte dann eben Stand-up-Comedian werden im New York der 50er Jahre. Und das bringt natürlich alle Probleme mit, die man als Frau im New York der 50er Jahre hat. Sie trifft dann auf Alltagssexismus, auf Alltagsrassismus. Die ganze Sache wird aber sehr eben auf Gilmore Girls Art verpackt. Es ist also eine Comedy, die auch dramatische Elemente hat. Ich bin ja nicht so ein Fan des Wortes Dramedy, aber das ist es wohl. Und was mir daran richtig Spaß macht, ist eben dieses Setting. Also dieses vibrierende New York der 50er Jahre, mit seinen ganzen Subkulturen. Die Serie war sauteuer und das sieht man auch. Also man hat da große, mit Hunderten von Statisten, Sequenzen. Es gibt so Fahrten durch so jüdische Stofffabrikanten, Fabriken. Das Ganze spielt nämlich, sie ist nämlich Jüdin und spielt dann auch so in dieser jüdischen New Yorker Community. Das ist echt gut gemacht. Und was mir auch eben sehr gut gefällt, ist, dass man merkt, dass die Macher auch so ein bisschen gewachsen sind. Also es ist so ein bisschen so ein ambitioniertes Erzählen einfach. Da wird mit der Kamera gespielt. Es gibt Folgen, die ein bisschen anders aufgezogen sind. Ja, das macht jedenfalls sehr Spaß. Und bevor ihr dazu sagt was, möchte ich sagen, das ist vor allen Dingen für Leute, die eben, klar, die Gilmore Girls mochten, aber auch Leute, die eine Historienserie was abgewinnen können. Klar ist das jetzt keine Gangster-Serie wie Peaky Blinders, aber es schafft eben diese Zeit gut einzufangen und das gefällt mir eben gut.
Ja, ich hack da direkt schon mal ein. Zwei Sachen. Du hast Tony Shalhoub, der ist natürlich völlig außer Acht gelassen, der da den Vater von Mitch Maisel spielt.
Stimmt.
Und der dafür auch schon einige Golden Globes gewonnen hat.
Und ist auch
wenn ich richtig, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Zweite Sache, kurze Anekdote. Ich wollte mit der Serie anfangen und habe dann die erste Folge geguckt. Zumindest dachte ich, dass es die erste Folge ist. Und ich habe dann so gedacht, okay, ja, ist ganz cool, ist ganz unterhaltsam, ganz witzig. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, also das Storytelling ist aber schon sehr unorthodox. Also die erzählen halt die ganze Zeit Sachen irgendwie, ich habe mich von meinem Mann getrennt und so und ich hatte da einen großen Kampf in dieser Bar und auf einmal sind die in Paris und das geht mega schnell und ich denke mir so, okay, ja, interessant, okay, es wird hier viel auch mit Flashbacks gearbeitet, wahrscheinlich wird die ganze Story so im Laufe der Staffel erzählt, interessant. Dann habe ich drei Folgen davon geguckt und es wurde irgendwie nicht klarer und ich denke so, schon sehr unorthodox. Dann habe ich halt ausgemacht, schlafen gegangen und wieder nächste Woche die weiter gucken. Ja, dann habe ich gesehen, ich habe die zweite Staffel geguckt.
Ist mir damals witzigerweise bei Vikings auch passiert. Ich habe auch die erste Staffel erste Folge der vierten Staffel zuerst gesehen.
Ja, also ich habe das ist so ein bisschen Kacke bei Amazon Prime. Das ist nicht so ordentlich sortiert irgendwie. Ja. Also du kannst halt ruckzuck auch einfach bei der letzten Staffel oder so landen. Stimmt,
finde ich auch.
Aber genau, da habe ich die erste Folge der ersten Staffel geguckt und ich habe da nicht mehr weitergeschaut, was jetzt nicht daran liegt, dass ich die doof finde, sondern auch einfach Zeit. Aber ja, ich fand sie ganz, ganz nett.
Also ich auch. Ich habe sie angeschaut. Ich hab oft mal Werbung eingeblendet bekommen davon, von der Serie, wenn ich andere Sachen auf Netflix, auf Amazon Prime geschaut habe. Da habe ich auch gedacht, ja, okay, es wird wahrscheinlich nichts für mich sein. Habe auch dann die ersten zwei Folgen geschaut, dachte ich so ein bisschen, okay, ist ein bisschen wenig passiert, aber jetzt bin ich da voll drin. Also ich hab's noch nicht ganz durch, aber ich bin fleißig am Schauen. Macht auch recht richtig Spaß zu schauen. Vor allem die eine Szene, ich glaube, das ist in der ersten oder zweiten Folge, als die Mrs. Maisel, als sie mit ihrem Ehemann schlafen geht. Könnt ihr euch daran erinnern?
Ja.
Als sie dann wieder aufsteht. Ja, sich nochmal Bett fertig macht und dann morgens nochmal extra früh aufsteht, um sich nochmal neu zu schminken, dass der Mann denkt, okay,
ach so, ja, genau.
Meine Frau ist hübsch, wenn sie ins Bett geht, wenn sie aufsteht morgens. Das war echt eine witzige Szene. Und sonst auch. Also ich ist mega gut. Momentan ist er gerade auf Tournee. Ich finde es eine richtig, richtig gute Serie, ja. Muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, aber macht echt Spaß zu schauen.
Ja, ich muss hier jetzt auch mal Credits an meine Freundin geben. Tatsächlich habe ich nämlich auch den, ist jetzt auch nicht so verrückt, das zu sagen, aber ich habe auch die Trailer ganz oft bekommen und ich finde diesen ersten Trailer, wo sie dann so, erinnert ihr euch vielleicht an den, wo sie dann auch so nass auf der Bühne steht? Und ich habe gedacht, das wäre total so eine ernste, so eine Frau bricht zusammen Serie oder so. Und war dann echt, als meine Freundin mir gesagt hat, ja, das ist cool, das ist von den Gilmore Girls Machern und so, war ich dann echt überrascht und war dann auch erfreut, dass es ja doch eher lustig ist.
Aber nee, genau, wenn du sagtest, wenn es jemand auf Englisch schauen kann, dann soll es vielleicht auf Englisch schauen. Ich habe es auch auf Deutsch geschaut und sie ist wirklich sehr gut auch auf Deutsch, aber die Comedy-Parts sind halt okay. Ich meine, ich bin jetzt nicht vom Stuhl gefallen vor Lachen bei den Comedy-Parts. Vielleicht ist es auf Englisch nochmal eine andere Ausnummer, weil du ja auch sagst, dass es dann besser ist.
Also, ja, würde ich schon sagen.
Das ist eine Randnotiz. Wenn man das drauf hat, dann sollte man es vielleicht auf Englisch schauen. Obwohl Deutsch auch wirklich sehr gut ist. Ne? Also ich bin ein kleiner Fan.
Oh, das schreit auch noch eine ganz kurzen Zwischendiskussion. Wie haltet ihr es bei Serien, lassen wir mal jetzt mal Filme außen vor, bei Serien mit der mit der Tonspur? Welche Sprachausgabe wählt ihr da meistens?
Nils, du darfst erst antworten.
Okay. Dann ich wollte dir jetzt den Vortritt lassen, weil ich auch mal kurz überlegen muss. Ich würde das in drei Kategorien einteilen. Diese Serie, die man zum Einschlafen, zum Runterkommen vom Tag irgendwie guckt, ne? Die gucke ich tatsächlich auf Deutsch. Serien, auf die ich richtig Bock habe, also wo ich krasser Fan bin, ne? Zum Beispiel The Expanse, Game of Thrones jetzt noch, als es noch lief und sowas. Die schaue ich auf Englisch, aber die konsumiere ich auch bewusst. Und dann gibt es noch die Serien, die man aus deiner Jugend, Kindheit kennt, die gucke ich tatsächlich auch auf Deutsch, einfach weil ich die Stimmen, mit denen bin ich vertraut und dabei bleibe ich auch. Also ich würde jetzt nicht anfangen, nicht, dass ich das jetzt noch aktiv gucke, aber How I Met Your Mother auf Englisch zu gucken. Sowas. Andere Meinung?
Also ich schaue hauptsächlich eigentlich auch auf Deutsch. Solche Comedy-Serien wie zum Beispiel Modern Family oder sowas, falls es jemand vielleicht gesehen hat, das schaue ich lieber auf Englisch. Und ich habe immer mal wieder in meiner Zeit in Schottland immer mal wieder Serien angefangen und damals musste ich Englisch schauen und bei denen bin ich dann auch meistens angeblieben. Wobei ich zum Beispiel bei Game of Thrones bin ich hin und her gesprungen. War in dem Fall dann aber okay, weil die Staffeln halt so weit auseinander lagen, dann ging's, aber sonst funktioniert das ja eigentlich nicht, dass du das hin und her springst. Ja, aber wie du sagst, ich muss es halt dann bewusst schauen, wenn ich aufs Englisch schaue. Und deswegen die letzten Serien, die ich eigentlich geschaut habe, sind eigentlich alle auf Deutsch gewesen.
Thomas, hast du in deiner Zeit in Schottland mal Still Game geguckt?
Nein.
Also das ist wirklich, das kann ich jedem empfehlen, der mal Einblick in schottische Kultur bekommen will. Das ist eine schottische Sitcom, produziert glaube ich von der BBC. Kann man da vor Ort auf Netflix gucken.
Okay.
Und ist unfassbar witzig. Also man muss halt wirklich mit diesem Akzent ein bisschen klarkommen, aber dann schaltet man halt Untertitel rein. Also ich habe das dann auch mit englischen Untertiteln geguckt, die dann Gott sei Dank nicht in dem Slang geschrieben sind. und dann ist es so lustig einfach. Es geht halt um zwei alte Männer, die mit ihren alten Männerkollegen halt da in so einem Glasgower Vorort halt ihr Rentnerdasein verbringen. Klingt super langweilig. Nils hat schon, oh Gott, gesagt, als er mich damals besucht hat, da haben wir da mal ein paar Folgen immer mal so geguckt abends. Ich hab's mega gefeiert, ist super erfolgreich. Kann man hier leider nur, glaube ich, auf YouTube mal ein bisschen gucken. Aber Thomas, wir haben ja eben schon ein bisschen, also bevor wir aufgenommen haben, Smalltalk gemacht, und da konnte ich so ein bisschen raushören, dass du durchaus schottische, britische Kultur genossen hast. Wenn du so ein bisschen so einen kleinen, an deine Zeit wehmütig zurückblickst und dir ein bisschen Schottland zu Hause gönnen willst, dann fangen wir mit Still Game an.
Okay. Mache ich vielleicht, ja. Ja, ein bisschen vermisst. Also
ich hatte ehrlich gesagt so böse ein Herz und eine Seele Flashbacks dabei.
Ja, Nils, also okay, da können wir jetzt nicht weiter drüber diskutieren, leider.
Ja, aber dann jetzt hast du dich ja von der Aussage gedrückt.
Was für eine Aussage?
Ja, über Synchro oder Dings.
Ach so, ja, ich bin Hardcore OV Ultra. Was dann oft dazu führt, dass ich so internationale Sachen gar nicht jetzt anfange, weil ich dann so denke, boah, jetzt irgendwie hier eine Serie auf Schwedisch, da bin ich jetzt zu müde für, mache ich morgen und dann mache ich es halt nicht.
Wie, und dann guckst du das auf Schwedisch mit deutschen Untertiteln oder Englisch?
Ja.
Hui. Okay.
Aber das war jetzt, bei Narcos zum Beispiel hat mich das auch nicht gestört. Ich meine, ich spreche auch kein Spanisch und die ganze Staffel ist ja eigentlich auf Spanisch bei Narcos, falls es jemand von euch gesehen hat. Da musst du eigentlich auch.
Ich finde, einer der wenigen Beispiele, wo das, also ja. Das ist tatsächlich, oder ein gutes Beispiel dafür, dass es gut geht, auch mit einfach jetzt englischen Untertiteln unter Deutsch. Ja.
Weil wie komisch wäre das, wenn die da Deutsch sprechen würden, wenn der Pablo.
Ja, genau, das ist es nämlich, das nervt mich nämlich immer. Ich weiß, also der Film ist jetzt gerade auf Netflix, deshalb fällt mir der als erstes ein. Colonio, habt ihr den gesehen? Der ist mit Emma Watson.
Ja, mit Daniel Brühl, ne?
Genau.
Ja.
Und der hat, glaube ich, fast nur einen deutschen Cast und Emma Watson. Und es geht halt um diese deutsche, Kolonie, kann man ja nicht ganz sagen, aber diese deutsche Sekte in Chile in den 80er Jahren, 70er Jahren oder so. Ja, und natürlich haben die damals
Richtung Pinochet, oder nicht?
Genau, ja. Und natürlich haben die damals alle da Deutsch gesprochen. Und wahrscheinlich nur, damit sie den Film international auch vermarkten können, haben die Emma Watson gecastet. Die Originalsprache, also Produktionssprache, ist Englisch. Und dann denke ich mir so, ey Leute, warum sollte jetzt Daniel Brühl mit seinen deutschen Kollegen Englisch sprechen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das nervt mich dann immer.
Ja, stimmt.
Was ein Beispiel dafür ist, dass man diesen Film dann in der deutschen Synchronisation gucken müsste.
Ja.
Wenn man es ganz, ganz eng sieht.
Ja, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber einen Punkt hast du schon. Aber das gilt eigentlich könntest du ja bei mehreren Sachen sagen.
Ja, ich muss die Diskussion an dieser Stelle leider beenden, weil wir haben jetzt eine Stunde rum. Und wir haben ja 9 Serien, wenn man die Serie dann, ne, so 9 teilt, haben wir immer.
Haben wir schon verstanden.
Genau. Machen wir weiter mit der nächsten Serie, die ich vorstelle. Mal eine deutsche Serie, 4 Blocks. Ist produziert von TNT Serie, und verfügbar zumindest die ersten beiden Staffeln aktuell bei Amazon Prime. Die dritte Staffel müsstet ihr dann leihen, kaufen oder einfach warten, bis sie dann auch in der Flatrate quasi ja zur Verfügung steht. Es geht um eine arabische Großfamilie, die Hamadis, die in Berlin ja so Clan-Mafia spielen oder sind. Und in der ersten Staffel ist zum Beispiel der von mir sehr geschätzte, den ich wirklich super gerne mal hier in der Sendung haben würde, Frederik Lau. Und ansonsten spielt noch relativ bekanntes Koda Kida Ramadan mit, Massiv spielt mit, Faisal spielt mit, beides Rapper. Wer da in der Szene ein bisschen aktiv ist, wird die sofort erkennen natürlich. Und ja, noch weitere andere, Oliver Masucci heißt er, glaube ich, auch ein relativ bekannter deutscher Schauspieler, spielt den Kommissar, der diesen Clan hochnehmen will. Und anders als bei vielen Serien, muss ich sagen, wird diese Serie von Staffel zu Staffel besser. Die erste Staffel ist noch sehr klein gehalten, noch wirklich so auf Neukölln und wir machen hier so, ja schon, wir sind schon krasse Mafia, aber wir machen halt ein bisschen Drogen, wir machen ein bisschen dies, ein bisschen das. Also man hat nicht das Gefühl, dass sie jetzt so übelst Pablo Escobar-mäßig unterwegs sind, sondern die haben halt Berlin im Griff, die haben Neukölln im Griff. Aber das war's dann auch irgendwie schon. Und dann wird's aber immer krasser. In der zweiten Staffel mehr Morde, mehr Geballer. In der dritten Staffel dann bis zum Climax, wie man so schön sagt. Also ich bin total begeistert. Ich habe jetzt noch mal die zweite Staffel komplett geguckt, weil ich die erste Staffel, glaube ich, schon 3-mal gesehen habe. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt.
Hast du die erste Staffel 3-mal gesehen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die erste habe ich dreimal geguckt. Okay. Genau, jetzt die zweite Mal.
Das ist massiv. Das
also ich fand sie auch sehr gut. Ich habe sie auch gerne geschaut. Obwohl wir gerade bei dem Thema Untertitel sind. Also wenn der, wie ist der, Pfizer, wenn der mal schnell geredet hat, manchmal habe ich kaum was verstanden.
Ja, also schön.
In seinem Araber-Slang, und wenn er dann jemand angeschrien hat, dann musste ich schon genau hinhören, um das zu verstehen. Ja. Aber sonst fand ich es ja auch wirklich sehr gut, muss ich sagen. Gerne geschaut.
Hast du alle drei Staffeln gesehen?
Ja, ich habe mir die dritte dann gekauft, weil ich nicht abwarten konnte. Okay.
Deals?
Ja, ich kann mich dem. Eigentlich ist ja ein bisschen langweilig. Eigentlich müsste jetzt mal so richtig reingrätschen und sagen, boah, scheiße, Gebühren oder so. Naja, weiß ich nicht. Nein, ich fand es sehr gut. Ja, ich kann gar nicht genau sagen. Ich finde es halt, ich habe mir sogar Notizen gemacht dazu. Was halt erstmal wirklich auffällt, ist halt das hohe Niveau, wie das Ganze aussieht. Also ich finde, das ist richtig gut gefilmt und es sieht halt wirklich wenn es so in Berlin ist, es ist so eingefangen, wie eine amerikanische Serie manchmal Berlin einfängt. Ich weiß nicht, ob ihr Berlin Station mal gesehen habt oder sowas. Also nicht auf so eine deutsche Serienart, wie Tatort das machen würde, sondern du merkst, das ist, keine Ahnung, die haben auf jeden Fall ein bisschen größere Ambitionen und das hat mir sehr gut gefallen. Keine Ahnung, ich will jetzt nicht über den Berliner raushängen lassen, aber das ist irgendwie, macht es halt, es ist immer cool, wenn man sieht, dass es in einem Umfeld ist, was man auch kennt. Ich bin jetzt kein Neuköllner oder so. Aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, keine Ahnung. Es ist halt so, das ist bei Narcos ähnlich so, dass ich immer tatsächlich Schwierigkeiten damit habe, wenn Serien so mein Rechtsempfinden so komplett überschreiten. Und da, deswegen habe ich jetzt nicht so viel davon geguckt, einfach weil ich irgendwann, keine Ahnung, gebe mir das auf den Geist und ich wünsche mir eine Reiterstaffel da rein. Deswegen, ja, aber ich kann das anerkennen und mir gefällt's auch gut. Man könnte jetzt, ich weiß nicht, ob ihr da was zu sagt, aber dieses Thema, dass ein gemäßigter Anführer, ein heißblütiger zweiter Mann, quasi ein Thronfolger, der König quasi will aussteigen, ist also, das kam mir alles schon es ist jetzt nicht das innovativste Setup, oder?
Ja, das stimmt.
Ja, nee, natürlich nicht, aber ich finde, das merkt man jetzt nicht so unbedingt, dass das so, also klar, das Setup ist nicht ganz neu, aber ich finde es halt, also stört nicht.
Nee, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist jetzt zum Beispiel, also von dem, ich weiß nicht, wie. Also von bestimmten Figuren wusste man ja schon jetzt schon relativ, also beim ersten Auftreten eigentlich, dass mit denen irgendwas nicht stimmt.
Ach so, ja, klar.
Also das war jetzt zum Beispiel, ich war jetzt nicht so, ich saß da nicht so wie bei der Roten Hochzeit, so, was, das gibt's da nicht.
Aber das ist doch immer so, also nochmal der Rückblick zu Peaky Blinders. Gleich beim ersten Mal in der ersten Staffel, wenn Annabelle Wallace, also diese Blonde, auftaucht, war doch sofort klar, okay, die bumsen später. Also das ist doch immer so.
Ja, aber das gerade ist ja Serien, noch was anderes. Das ist ja
aber gerade bei Serien weißt du doch immer sofort, okay, das ist die Ratte, das ist das Love Interest, der wird später sterben. Also wenn man, das ist wie bei Filmen auch, also wenn man halt genug gesehen hat, dann sieht man auch so ein bisschen, ja, wie sagt man, also man könnte sagen, man sieht ein bisschen hinter dem Bildschirm,
klar,
hinter
das aber Bild, da würde und ich jetzt sagen,
erkennt dann das Drehbuch.
Da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil es gibt eben auch Beispiele, wo du es eben, klar, gibt's das, aber es gibt auch die Besten, bei denen ist es eben nicht so. Und ich glaube, da sind wir uns schon einig, dass es eigentlich besser ist, wenn man, klar, es ist auch nicht schlimm, wenn man mit Schemata arbeitet, aber besser wäre es noch, wenn man es nicht gerochen hätte, die Lunte.
Mm-hmm. Ja, hast schon recht, natürlich.
Das stimmt. Und dann so ein richtiger Twist reingekommen wäre.
Also ja, also es ist jetzt nicht über die üblichen Verdächtigen. Also ich will eben
jetzt das spoilern,
welchen ersten Twist ich auf jeden Fall meine. Und da war ich, dachte ich schon so, ja, hätte man vielleicht auch ein ganz bisschen bisschen runterschrauben können, so, oder das ist schneller, langsamer einführen. Ich weiß gar nicht, wie man das hätte machen sollen, aber sonst ist es auf jeden Fall, es ist blöd, das immer zu sagen, aber für eine deutsche Serie ist das schon ziemlich Champions League, oder?
Ja.
Oder fällt euch jetzt noch eine bessere Deutsche ein?
Stromberg.
Stromberg ist auch ein paar Jahre her. Aber ja, stimmt schon.
Oh, hier, Dingens, wie heißt die? Dark. Dark ist auch, finde ich, sehr gut.
Ach. Also das können wir jetzt nicht ausbreiten, aber da musst du vielleicht in der nächsten Folge noch mal ganz kurz erklären, warum du das jetzt besser, also
okay. Was heißt besser? Ich finde es auch sehr gut, für eine deutsche Serie.
Aber auch als Serie?
Als, ja, klar.
Okay. Okay.
Oder How to Sell Drugs Online.
Habe ich ja nicht gesehen.
Aber muss mal gucken, ist auch echt sehr gut. Ich wollte noch eine Sache, bevor wir vielleicht weitergehen, unbedingt zu 4Blocks sagen. Ich finde nämlich, 4Blocks hat in der ersten Staffel, erste Folge, eine Szene, die finde ich so geil, die gucke ich mir. Okay, ich weiß nicht, wie oft ich mir die angucke, kann ich jetzt keine realistische Zahl zu sagen. Aber ich gucke die mir immer wieder gerne an. Manchmal bei YouTube suche ich extra danach. Wenn nämlich also Tony Hamadi und dieser, also nicht sein Bruder, sondern dieser andere große Araber mit großem Bart, der so ein bisschen der Schlägertyp ist, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, und Frederik Lau dann nämlich so durch Neukölln ziehen und Tony erzählt dann Frederik Lau so ein bisschen, was so abgeht. Und dann ist er nämlich in seinem Kiez, was sie kontrollieren, hat er so eine Hipsterbar aufgemacht.
Ja.
Genau, und dann gemacht von, also eröffnet von so einem Australier auch, ne, so ein Bart, so ein Hipsterbart halt, und spricht halt kein Deutsch. Und wenn dann dieser, ich glaube, Jamal heißt der, ne, also dieser Schlägertyp, wenn dann dieser Jamal so sagt, so, sprichst du kein Deutsch? Musst Deutsch sprechen, du bist in Deutschland, dann sprechen wir Deutsch.
Oh ja, ey, das fand ich zum Beispiel, das ist das Blödeste an der Szene.
Was? Das ist ja wohl so,
da geil. Da kannst du den Integrationsbeauftragten gehört, der so nickt. So
aber das ist doch Blutbürger. Das, verstehst du es nicht? Das ist doch das Geniale daran. Da ist jemand, der keinen deutschen Pass hat.
Ja, das habe ich schon verstanden.
Und der sich wahrscheinlich selber nicht so richtig integrieren will und Probleme mit der deutschen Kultur hat und sagt dann halt jemanden so, ey, fick dich mal, sprich mal hier Deutsch, was geht?
Ja, das war mir zu platt ein bisschen. Ich fand, das war das Einzige, was mich an der Szene das ein bisschen gestört hat. Sonst ist die aber, das ist schon geil. Also das finde ich auch echt cool. Ich frage mich nur, wie der Typ diesen Mietvertrag bekommen hat, wenn der aber naja.
Ja, aber denen gehören ja nicht die Häuser, sondern die machen ja nur Schutzgelderpressung.
Ja, stimmt schon.
Aber ich glaube, über die Szene kannst du ganze Doktorarbeiten schreiben.
Ey, es stimmt schon. Und es ist ja auch, also es ist wirklich dann, das ist halt, aber wirklich, du kannst ja in Neukölln, du kennst, entweder sind die Bars ranzig oder du gehst rein und die Leute quatschen nur Englisch. Es ist ja wirklich so. Und das, finde ich, funktioniert auch ganz gut. Und ich habe mich tatsächlich immer schon gefragt, wie die Leute, also wie die arabischen Bewohner, also die quasi die Ureinwohner, wenn man das so sagen darf, wie die das finden. Und das hat mir so ein bisschen die Antwort darauf gegeben.
Ja. Wünscht man sich nicht auch manchmal als Berliner die Hamadis dabei?
Ja, ich weiß es nicht. Also ich meine, es ist halt so, du entkommst denen ja nicht, weil entweder kommst du in so eine Bar, wo du schräg angeguckt bist, wenn du eine Hose, also eine richtige Hose und ein Hemd an hast, oder du kommst halt in eine, wo du direkt auf Englisch angequatscht wirst. Und es ist a true story. Letztens waren wir in einer ganz normalen, dachten wir, Kneipe, und dann war da plötzlich so ein, ja, keine Ahnung, so ein Mini-DJ-Set, Lupen haben wir das genannt. Und dann kam der Typ hinterher zu uns so und sagt so, ah, oh, ihr seid doch Touristen, oder? Macht ihr hier ein bisschen Urlaub? Und ich denke so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ehrlich.
Ja, aber du tust ja so, als wärst du voll der krasse Berliner, ja. Du wohnst so oberschöne Weide, ist ja nochmal.
Ja, ist ja egal. Da kann man die Leute nicht als Tourist mehr nennen, wenn man in einer Bar arbeitet, wo nur Englisch gequatscht wird. Das ist ja wohl frech.
Das ist frech. Ja, aber dann schick doch das nächste Mal die Hamadis vorbei.
Ja, mach ich ja immer. Ich bin gut, so einer von diesen Zuarbeitern.
Wem man vielleicht auch vorbeischicken könnte, wären geheime Spitzel des KGBs. Darum geht es jetzt in der nächsten Serie, die uns Thomas vorstellen wird. Es geht um The Americans.
Ja, wie du schon gesagt hast, The Americans auf Netflix. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch schon 5 Staffeln. 6 sogar. Also ich glaube, 5 auf Netflix. Ich weiß nicht, ob die 6 auch schon da ist. Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall auch so eine Serie, die ich eigentlich nicht kannte, die auch wahrscheinlich auch relativ wenig Leute kennen. Bin auch drauf gestoßen, so durch so ein bisschen beim Durchscrollen. Hab sie einfach angefangen und fand sie dann auch wirklich sehr, sehr gut. Ich habe die 5. Staffel, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Also jetzt fehlen mir sogar noch 2. Aber ja, also es geht, es spielt in den 80ern, glaube ich, so in der Zeit des Kalten Kriegs. Und es geht um eine amerikanische Durchschnittsfamilie mit 2 Kindern. Ich glaube, die Kinder sind auch schon über 10, 15, 14. Und ja, die Eltern haben aber das Geheimnis, dass ihre Ehe arrangiert ist und sie beide KGB-Spionen sind. Und sie machen da auf Happy Family, leben da in der Vorstadt und haben immer wieder ihre Aufträge von der russischen Regierung. Und es wird dann immer wieder brenzlicher, durch das es dann auch der neue Nachbar dann ein FBI-Agent ist, der auf die Spionage spezialisiert ist und die Spione im eigenen Land jagt. Und ich habe sie sehr, sehr, sehr gerne geschaut, weil immer wieder sehr spannende Szenen auch dabei sind, dass sie kurz davor sind, aufzufliegen. Und ja, also ich fand sie, mir hat sie echt Spaß gemacht zu schauen. Habt ihr sie auch geschaut oder nur reingeschaut?
Ich habe sie vor ein paar Jahren, habe ich 1, 2, 3 Staffeln, glaube ich, drei Staffeln geguckt. Und fand sie immer sehr, ich war jetzt nicht so Riesenfan, aber es war so eine Serie, die konnte man so gut schauen einfach. Ne? Also es war jetzt kein nichts, wo man sich jetzt auch so super krass drauf konzentrieren muss, sondern es konnte man einfach so schön gucken. Es ist ja auch so eine klassische Network-Serie, also jetzt nicht kein großes irgendwie Streaming-mäßig oder so. Hat mir gut gefallen. Und da muss man das Marketing loben. Ich bin da nämlich drauf gekommen, weil irgendwie habe ich so Poster davon gesehen, die so im Stil von so kommunistischen Propagandapostern gemacht wurden. Und das fand ich sehr geil. Und dann habe ich da reingeschaut und wurde nicht enttäuscht. Christoph?
Ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Also ich habe vor Jahren mal, glaube ich, so die Hälfte oder die gesamte erste Staffel geguckt, ich weiß gar nicht mehr. Dann einfach gar nicht mehr weitergeguckt. Ja, und dann jetzt noch mal in die erste Staffel reingeschaut, aber irgendwie, ja, hat's mich gar nicht mehr mal so gereizt wie vor ein paar Jahren, wo ich halt die erste Staffel geguckt habe.
Es ist jetzt kein
Tut mir leid, also mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, es ist jetzt kein Überkracher, aber so wie Nils sagt, ne, man kann sich auf jeden Fall schauen, wenn man das Thema ein bisschen interessant findet mit Spionage, mit dem KGB.
Das ist zum Beispiel genau so eine Serie, die ich eben meinte, die fällt nämlich in die Kategorie, die habe ich auf Deutsch geguckt.
Okay.
Und das ist so eine Serie, die kann man einfach abends nochmal 2, 3 Folgen gucken, vorm Einschlafen oder auch nur, je nachdem, wie lange man das so macht. Und genau sowas habe ich dann auch immer auf Deutsch geguckt.
Okay, ja, ich habe sie auch auf Deutsch geschaut. Ja.
Ja, okay, ich glaube zu.
Wenn man Zeit hat, dann kann man sie gerne schauen.
Aber da tust du der Serie, glaube ich, jetzt ein bisschen Unrecht mit.
Nein, ich verstehe sie nicht, das stimmt.
Genau, die hat durchaus natürlich ihre Daseinsberechtigung. Aber tut mir leid, also ich kann da jetzt gar nicht mehr mal so viel zu sagen, außer dass ich Kerry Russell ziemlich heiß finde. Und allein deswegen kann man ja da mal reingucken.
Es ist ja erstaunlich, dass du das jetzt sagst. Ich hätte da gedacht, das sagst du schon bei Frau Brosnahan.
Boah, nee, das ist nicht so mein Fall.
Äußere ich mich jetzt nicht zu. Kann man letztlich noch sagen, dass es eben, wie gesagt, 5 Staffeln, hast du gesagt, bei Netflix, da kann man auch mal, ich glaube, es sind nicht 20, sondern nur 10 oder so pro Staffel.
Ja, genau. Ich glaube, 12 waren es.
Ja, oder so. Also kann man mal so ein bisschen bingen, wenn man Lust hat auf eine Serie, wo schon ein bisschen was da ist.
Das stimmt.
Gut, machen wir doch mal weiter mit The Handmaid's Tale. Und Nils, wolltest du nicht auch irgendwie, du hattest ja gesagt, deine Auswahl steht unter einem bestimmten Motto, ne?
Echt? Boah, ich rede immer so viel, wenn ich mit dir quatsche. Was war denn das Motto, was ich gesagt habe?
Du meintest, deine Auswahl steht unter dem Motto die Dreifaltigkeit des The.
Ach ja, genau, weil alles mit The anfängt. Habt ihr es verstanden, ne? The Handmaid's Tale, The Marvelous Mrs. Maisel und The Expanse.
Mhm.
Das ist lustig, oder?
Ein bisschen. An deinem Stand-up-Programm sollten wir noch mal ein bisschen feilen.
Ja, das sieht man ja auch bei The Marvelous Mrs. Maisel immer, dass es auch sehr viele sehr schlechte gibt. The Handmaid's Tale ist zuallererst verfügbar auf Amazon Prime, und zwar die erste und zweite Staffel. Und die dritte Staffel musst du dir dann kaufen. Ich glaube, das ist ein Hulu-Original. Ja, ich glaube, ein Hulu-Original. Da ist es ja immer ein bisschen nicht ganz so schnell, dass das verfügbar ist. Ist auch schon von 2017 gestartet, ne? Ist klar, bei drei Staffeln. Und es handelt sich eben um eine Buchverfilmung. Und das Buch kann man tatsächlich auch kennen, weil das jetzt auch mit dem Erfolg der Serie so ein bisschen erfolgreicher wurde. Und es gab jetzt auch nach, glaube ich, 20 Jahren eine Fortsetzung, nämlich auf Deutsch Der Report der Magd, eben sonst auf Englisch auch The Handmaid's Tale von Margaret Atwood. Und das Ganze ist, also es ist schon eine Dramaserie, aber in so einer dystopischen, ich sag in ganz Klammern auch Sci-Fi, aber das Ganze spielt eigentlich keine Rolle, weil es nicht um Technologie geht oder sowas. Das Ganze spielt in einer, ich glaube, es ist eine alternative Realität mittlerweile, spielt aber eigentlich in einer dystopischen Zukunft, in dem es eben in den USA einen Bürgerkrieg gab, einen Putsch einer ultrakonservativen Sekte, die dort dann einen Gottesstaat ausruft. Und das Ganze muss man sich wie so ein christlicher IS vorstellen, der dann eben diesen Verhaltenskodex dieser Sekte den USA aufdrückt, was eben zur Verschlechterung der Situation, und das wird hauptsächlich zur Verschlechterung der Situation der Frauen, aber natürlich auch von Schwulen, von Lesben, von Transsexuellen, von Minderheiten führt. Und es ist also relativ harter Stoff. Und das Problem ist immer noch, dass es eben die Menschen unfruchtbar geworden sind in dieser Welt, sodass sich dieser Gottesstaat dazu genötigt wird, die wenigen verbliebenen fruchtbaren Frauen, wie soll es auch anders sein, ihren eigenen Kirchenmännern zur Verfügung stellt, um sich fortzupflanzen. Wobei die natürlich weiterhin verheiratet sind mit gottesfürchtigen Frauen. Und aus der Sicht einer dieser Mägde, so werden sie genannt, wird diese Serie erzählt. Und ich muss dazu sagen, es ist jetzt, eine relativ ernste Serie. Da ist also nichts mit Dramedy. Das ist ziemlich harter Tobak. Es geht eben um diese Unterdrückung. Es geht aber auch um Rebellion, sowohl auch innerlicher als auch äußerlicher Rebellion. Ich muss sagen, dass ich sehr beeindruckt von dieser Serie war. Wenn man die so schaut, merkt man, da ist richtig was, also die ist richtig gut gemacht. Das ist ja so ein Sprichwort, every frame a painting. Also ich finde, das ist so geil gemacht. Die Lichtstimmungen sind fantastisch. Die Hauptdarstellerin ist fantastisch. Ich hatte es letztens schon mal erwähnt, Elizabeth Moss, die Christoph letztens auch bei der Besprechung von Der Unsichtbare gelobt hat. Aber wir haben auch Leute wie Joseph Fiennes, der den Bösewicht quasi spielt. Wir haben die liebe Rory, also Alexis Blandell, die dort eine relativ interessante Rolle hat. Ihr merkt schon, ich bin begeistert. Es ist aber, man muss jetzt nicht anfangen, Triggerwarnung auszusprechen, aber es ist schon relativ harter Stoff und ich musste schon bei einigen Sachen schlucken. Ich weiß nicht, ob euch das auch so ging.
Also ich habe die Serie nicht gesehen, muss ich leider sagen.
Dann wahrscheinlich nicht.
Ich habe ein bisschen aber ich habe mich ein bisschen informiert im Internet und habe, ich habe eigentlich nur zwei Arten von Kommentaren oder Rezensionen darüber gelesen. Entweder sie waren komplett begeistert, was eigentlich viele Leute waren, oder manche haben gesagt, sie sind komplett, also sie konnten das über keine 5 Minuten anschauen, weil der eine schreibt, ich halte die Stimmung keine 5 Minuten aus, zum Beispiel, weil es halt wirklich harter Tobak ist, wie du gesagt hast. Aber was ich auch gelesen habe, da frage ich dich jetzt gleich, dass die erste Staffel überragend gewesen sein soll und dann von Staffel zu Staffel ein bisschen schlechter geworden sein. Stimmt das? Das ist Also ich glaube, wie viel gibt es? 3, hast du gesagt?
Jetzt. Erstmal.
Ja.
Ich glaube, es geht noch weiter.
Okay. Aber fand ich, dass es schlechter wurde von Staffel zu Staffel?
Ja, es tingelt sich dann vielleicht so ein bisschen mehr Richtung, die erste Staffel ist halt wirklich überragend. Okay. Und dann tingelt sich's eher auf einem guten, hohen Niveau ein. Aber es ist natürlich, es nutzt sich auch so ein bisschen ab, ist ja logisch, ne? Was man das erste Mal sieht, ist vielleicht noch beeindruckender als beim zweiten oder dritten Mal.
Okay.
Ja, also ich kann auch hier wieder nicht so viel dazu sagen. Ich habe die erste Folge geguckt. Und was Thomas gerade meinte, ich glaube, ich würde mich dann sogar fast im zweiten Kommentar anschließen. Weil ich fand es dann auch irgendwie, ich weiß nicht, langweilig.
Langweilig?
Ja, also irgendwie, aber auch da wieder kommt wahrscheinlich das Argument, man muss einfach wahrscheinlich ein paar Folgen geguckt haben, um auch so ein bisschen in die Welt reinzufinden, in die Stimmung reinzufinden. Aber die ersten 40 Minuten, oder wie lange die erste Folge halt geht, hat es mich halt irgendwie nicht so gepackt und ich dachte so, boah, was ist das denn für ein Scheiß?
Okay, also das kann ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen, weil es passieren schon auch in der ersten Folge Dinge, wo man eigentlich nicht, also man kann sagen, das ist, was ist das für ein Scheiß? Okay, aber jetzt langweilig finde ich es überhaupt nicht. Aber ja gut, es kommt vielleicht ein bisschen drauf an, auch in welcher Stimmung man das gesehen hat. Also es nimmt dich auch überhaupt nicht mit. Also auch diese, zum Beispiel diese Verfolgungsjagd, wie sie ihren Mann zurücklassen muss und so, das da denkst
ganz du. Ganz am Anfang ist das.
Ziemlich, ja. Da ja, denkst du dir.
Ja, keine Ahnung, was soll ich da denken?
Also. Ja, oder auch so wie, ich finde, das ist ja schon in der ersten Staffel, wie so das Klima so sich vergiftet. Ich fand das total beeindruckend, wie das so von relativ normal zu loco wird.
Ja, ich muss aber auch zugeben, ich habe es auch nur mit einem halben Auge geguckt. Also vielleicht gebe ich es nochmal eine Chance.
Also das kann sein, weil es ist schon eine Serie, auf die man sich intensiv einlassen muss. Und ja, weiß ich auch nicht. Also ich fand das schon, es gibt auch später so, Szenen auch mit Alexis Bledel, wo ich so denke, also das ist schon echt heavy. Also dafür, dass es nicht, dass es eigentlich nur ein Drama ist, geht das schon echt an die Nieren. Deswegen war ich jetzt von langweilig überrascht, aber klar, man muss sich da schon intensiv mit auseinandersetzen. Es ist schon ein Schwergewicht. So. Ich kann auch verstehen, wenn man da keinen Bock drauf hat.
Ja, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance. In Anbetracht der Zeit müssen wir jetzt hier an dieser Stelle die Diskussion abbrechen, weil wir haben noch eine Serie offen. Und das ist Ozark, auch ein Netflix-Original auf Netflix zu 2, 3 Staffeln. Der von mir sehr geschätzte Jason Bateman, der auch in einigen,
was? Guter Mann.
Guter Mann, ja. Der auch in einigen Folgen selbst Regie geführt hat, spielt hier einen ziemlichen, also den weißen Amerikaner, den man sich halt so vorstellen kann, in Chicago, Businessman, Frau, 2 Kinder, junge Mädchen. Wie gesagt, klassischer Familienvater, aber er verdient sich was nebenbei, denn er wäscht Geld für das mexikanische Drogenkartell. Und durch Umstände, die ich jetzt gar nicht weiter erwähnen will, wird er gezwungen, mit seiner Familie von Chicago nach Missouri zu ziehen, nämlich zu den Ozarks. Das ist ein Geflecht an oder eine Landschaft von vielen, vielen Seen. Es wird in der ersten Folge durch erwähnt, wenn man die gesamte Küstenlinie mal nimmt, dann ist das eine größere Küstenlinie als die gesamte Küste Kaliforniens. So riesig ist das da. Viele, viele Touristen kommen dahin und er muss jetzt innerhalb eines Sommers viele, viele Millionen dort waschen. Andernfalls bringt ihn das Kartell um. Und das ist so das Setting der ersten Staffel und genau, darum geht es. Bin ich mega der Fan von, ich bin mega begeistert. Klingt vielleicht so ein bisschen wie Breaking Bad, ne? Wieder, eigentlich schnöder Familienvater driftet ab in die Kriminalität. Aber hier, finde ich, ist so ein bisschen der Kniff an der Sache, dass er ja schon kriminell ist. Das heißt, du musst gar nicht mehr diese Wandlung, die man bei Walter White vielleicht noch mitmachen muss, beobachten und auch dieses nervige, oh, jetzt findet es meine Familie raus, weil seine Familie weiß es halt. Und alle sind anscheinend auch cool damit. Und Und es ist jetzt auch nicht so die, also es klingt vielleicht auf der einen Seite langweilig, ja, er wäscht Geld, das klingt so ein bisschen nach, ja, ein bisschen hin und her klicken und dann ist es so, ne? Und es ist jetzt quasi nicht so so ein High-Crime-Ding, also dass er Auftragsmörder ist oder sowas. Aber ich finde, gerade das macht den Reiz aus. Meinung, bitte.
Thomas.
Also ich habe die erste Staffel gesehen, die zweite habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ja, ich finde sie auch gut. Das Besondere ist ja das bläuliche Licht, in der Serie erscheint.
Geil, dass du das sagst. Das ist ja wie der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist blaustichig.
Ja, also das ist wirklich sehr aufwand. Und ja, ich fand Jason Bateman auch sehr, sehr gut. Seine Frau, wahrscheinlich auch aufgrund der Rolle, absolut keine Sympathien für sie gehabt. Es hat sie so ein bisschen durch. Ja. Aber sonst fand ich sie auch wirklich sehr gut. Ich habe die zweite Staffel nicht gesehen.
Laura Linney. Ich finde die eigentlich ganz cool.
Ja, ich weiß nicht, mit der, ich habe die schon, wo spielt die denn noch mit? Irgendwie kommt die mir bekannt vor und irgendwie
ich kenne die überhaupt, also von Tatsächlich Liebe, da hat sie eine der Handlungsstränge geht um sie, aber man kennt die sonst aus noch ganz vielen anderen Sachen. Also ich gucke hier mal durch, irgendwie so richtig große Filme finde ich da nicht drunter, vielleicht bei Sully, aber wenn du die googelst, finde ich, erkennt man die sofort.
Also ich kannte die vorher nicht.
Ich weiß auch nicht, irgendwie kam.
Aber ich halte es auch mit dir, Thomas. Also ich finde die auch so ein bisschen nervig.
Ja, ich finde die auch nervig. Das, also ist von der Schauspielerin abgesehen, finde ich die sogar richtig scheiße.
Ja, das hat so, ja, aber. Ja, okay, lass uns da jetzt keine Sexismus-Diskussion aufmachen, aber ich glaube, es liegt daran. Da müssen wir uns das, glaube ich, ankreiden. Das ist ja genauso wie auch wieder bei Breaking Bad.
Nein, das liegt alles nicht daran.
Ach, natürlich.
Überhaupt
natürlich
nicht. Daran. Liegt anders wie mit
glaube ich schon.
Naja.
Aber wie gesagt, lass uns das jetzt nicht anfangen, weil wir noch 5 Sekunden haben. Okay. Aber wir können ja 5 Minuten überziehen, ist ja kein Thema.
Ja.
Weil Nils, du hast doch deine Meinung noch nicht geäußert.
Versuche mich mal kürzer zu halten als üblich und sage, mir hat's gut gefallen. Ich fand auch diesen Blaustich tatsächlich gewöhnungsbedürftig. Ich habe mich so an Cold Case oder sowas zurückversetzt gefühlt. Kennt ihr das noch so, die ungelösten Mörder? Und dadurch hatte das so ein bisschen so einen unmodernen Look. Hat sich dann aber schnell verflüchtigt und irgendwie hat es mich doch in den Bann gezogen und auch deutlich schneller als jetzt Breaking Bad, wo ich ja nie so der Riesenfan von war, aber ich fand diesen Drive, den hat es ein bisschen schneller bekommen. Also man musste sich jetzt nicht durch 5, 10, 7 Episoden durchquälen. Ich finde es, auch die erste Folge endet mit einem irgendwie, macht es das geil auf und ja, also mir hat es gut gefallen, aber auch, wie gesagt, Jason Bateman, guter Mann und echt schön da, oder? Können wir das mal alle bestätigen?
Ja, schon.
Ja, also weiß ich nicht.
Ich hab so gedacht, boah, da so eine Hütte, kleines Boot, hätte was.
Ja, aber der ist doch nicht, der ist ja kein richtiger Strand, oder? Ich habe mich immer den ganzen Tag gefragt, wer macht denn da Urlaub?
Pff, gut, aber das hast du jetzt am Gardasee auch nicht so richtig, oder?
Ja, am Gardasee hast du ja auch Quallen.
Das sind auch Quallen, ja.
Ja, und dann habe ich
weiß nicht, der Blaustich an der Mecklenburger Seenplatte ist.
Der Blaustich hat mich auch nicht so ein Urlaubsfeeling kommen lassen, irgendwie.
Ja, okay, das stimmt. Ich fand es einfach irgendwie. Es hatte fast so was Twin-Peakiges, so, wenn die dann reinkommen und dann öffnet sich diese Landschaft so und ich dachte so, boah, da hätte ich richtig Bock, wandern zu gehen oder so.
Okay, Nils, du hattest ungefähr in der Mitte der Folge, wolltest du noch irgendeine Zusatzserie sagen, die du irgendwie angefangen
hast? Oh Mann, jetzt aber wirklich ganz kurz, ich muss gar nicht, wir sind ja alle schon ein bisschen älteres Semester und deswegen, kennt ihr noch Buffy im Bann der Dämonen?
Ja, klar. Ja, ich auch.
Alter, ich habe das jetzt, oder meine Freundin und ich haben das jetzt angefangen, so kurz nachdem wir die erste Folge aufgenommen haben und ich bin so im Fieber, ey, das ist ja, also ich habe das damals als quasi Kind noch so die letzten 2 Staffeln, glaube ich, so ab und zu mal auf ProSieben geguckt, ne, aber nie so durchgehend, ich kannte das nur und jetzt das mal so durchzubingen, die Serie ist so heftig ihrer Zeit voraus, also das ist so cool, die beginnt ja 97 oder so, und das siehst du auch, ne? Das ist richtig alt, schön 4:3. Aber irgendwie, also ich bin richtig im Buffy-Bann und da mache ich jetzt kein Geld draus. Also ich muss echt sagen, der hat Joss Whedon, ist ja so ein Frühwerk von ihm. Ich glaube, seine erste große Produktion, und ich bin echt begeistert für so eine alte Serienperle. Da sind nämlich auch alle 7 Staffeln bei Amazon verfügbar. Und wer das irgendwie mal nachholen möchte, dem sei das echt ans Herz gelegt, weil die Serie ist richtig gut und die funktioniert vor allen Dingen fantastisch.
Gut, damit mit diesem kleinen Leckerli am Ende von Nils, Buffy, Mann der Dämonen auf Amazon Prime, wollen wir diesen für uns außergewöhnlichen Ausflug in die Serienwelt beenden. Nils, vielleicht ganz schnell noch deine Einschätzung. Kannst du dir vorstellen, dass wir sowas häufiger mal machen?
Ja, also die Sache ist, Serien brauchen ja immer viel Vorlaufzeit, aber dann bin ich wieder dabei.
Gut, alles klar, dann würde ich festhalten, dann behalten wir doch diese Konstellation bei als Cinebrüder-Spin-Off.
Ja, du musst du erstmal fragen, ob Thomas nochmal Bock hat.
Ne? Ja. Thomas, hast du nochmal Bock?
Vor allem habe ich noch einiges auf Lager bestimmt an Serien, die ich da über die Jahre
siehst du.
Deswegen auf jeden Fall, ja, sehr, sehr gerne.
Genau. Dann, Freunde, freut euch auf weitere Serien-Spezials hier bei den Cinebrüdern. Aber vielleicht können wir ja bald auch schon wieder ins Kino gehen. Ich verfolge die Corona-Diskussion ehrlich gesagt nicht mehr so doll. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob es schon einen Plan gibt für Kinoöffnungen. Wisst ihr das?
Auch nichts gehört soweit.
Also ich habe gehört, dass in meiner Heimat gestern schon wieder Leute ins Pub gegangen sind und in die Bar gegangen sind. Da muss eigentlich Kino jetzt nicht mehr so lange weg sein. Nicht mehr so lange zu sein.
Ja, vor allen Dingen könnte man meinen, ist doch Kino jetzt nicht so schwer, da so Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, oder?
Ich habe das sowieso noch nicht verstanden, warum die dann einfach nicht nur jeden vierten Platz verkaufen dürfen. Also
ja, ich meine, ist ja auch im Normalbetrieb sowieso immer so der Fall.
Ja, habe ich auch nicht verstanden.
Eigentlich ja.
Schau mal. Wir werden es sehen. Leute, dann würde ich sagen, bis dahin. Normalerweise sage ich am Ende immer, geht weiter ins Kino. Hoffen wir das Beste. Macht's gut.
Serien, eure Meinung bitte in die bekannten Social-Media-Kanäle posten.
Ach so, genau, richtig. Ihr könntet ja mal eure Lieblingsserien uns zukommen lassen. Und dann, falls wir die noch nicht kennen und hier jetzt noch nicht besprochen haben, können wir die ja mal in einer weiteren Folge besprechen.
Genau.
Und bitte an mich
weiterleiten.
Danke.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.